Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Christian Kreis. Professor Christian Kreis. Herr Kreis, ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Herr Kreis, Sie haben sind ein sehr fleißiger Professor. Sie schreiben viele Bücher und wir wollen uns heute diesem Buch widmen, Geplanter Verschleiß. Gibt es auch einen Fachbegriff dafür? Wie heißt der?
Geplante Obsoleszenz, geplanter Verschleiß sind eigentlich so die zwei
Begriffe
dafür, ja.
Okay. Ich habe dieses Buch mit großem Interesse gelesen, weil es sich auch um Werbung dreht. Also wie werden uns immer wieder neue Produkte dann angedreht, verkauft, schmackhaft gemacht? Das funktioniert natürlich mit Werbung. Werbung hat jedenfalls bei mir immer noch ein positives Image, weil die manchmal heiter ist, manchmal komisch. Ich kaufe die Sachen nicht. Meistens sage ich, wenn ich einen Werbespot sehe, zu meinen Kindern nicht kaufen, sagen die dann selber immer schon. Aber ich gucke mir trotzdem gerne Werbung an. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich in diesem Buch verstanden habe. Wir arbeiten zu viel.
Ja.
Wir konsumieren zu viel. Mhm. Wir werfen zu viel weg. Mhm. Weil die Sachen, die man uns verkauft hat, gehen merkwürdigerweise kurz nach Verfallsdatum oder vielleicht schon mittendrin kaputt und lassen sich nicht mehr reparieren. Und das Ganze hat damit zu tun, dass in unserem Wirtschaftssystem der Zwang zum Konsumieren gegeben ist durch kreditfinanziertes Wachstum und der Planet wird dabei verschmutzt, geht kaputt und wird uns um die Ohren fliegen, wenn wir da nicht endlich anfangen umzudenken und das zu ändern. Kann man das so zusammenfassen?
Nicht schlecht.
Okay, stimmt.
Ja.
Gut, wir wollen darüber reden, was ist geplanter Verschleiß, was hat Sie als Professor dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben, weil Sie stellen ja nicht nur Thesen auf, sondern Sie fordern auch. Die Forderungen da drin, sie werden nicht jedem gefallen. Sie möchten zum Beispiel, dass die Werbebudgets um 90% reduziert werden, das würde Arbeitsplätze kosten. Sie möchten, dass es auch Werbeverbote gibt, gibt ja auch in Norwegen welche ganz gezielt. Es gibt ja auch bei uns Werbung für Ärzte, Rechtsanwälte ist verboten. Das wollen Sie auf viele Produkte ausweiten. Das wird vielen Leuten nicht gefallen. Sie wollen, dass wir über das Geldsystem nachdenken. Sie wollen demokratische Medien. Da werden Leute fragen, wieso haben wir die? Ist die Frage, haben wir die? Sie schauen auch rein, wer in welchen Bereichen investiert, wer dann, welche Stiftung von wem investiert werden und was die dann rausfinden, ist das neutral? Also da sind Sie schon jemand, der sehr mutig ist. Sie sagen ja auch, Sie können das sein, weil Sie sind jetzt Beamter auf Lebenszeit.
Ja.
An der Uni in?
An der Hochschule Aalen.
Aalen, da unterrichten Sie.
Genau.
Was denn?
Im Wesentlichen Finanzierung, Investitionen. Ich war ja früher Investmentbanker, 7 Jahre lang.
Ja.
Und dann wurde da eine Stelle frei für Finanzierung. Und das habe ich ja gemacht, viele Jahre lang. Und seither unterrichte ich im Wesentlichen BWL, Finanzierung, Investitionen und mache noch VWL, Wirtschaftspolitik dazu, weil das auch ein Segment ist. Ich bin Volkswirt von der Herkunft her und unterrichte eben auch noch 2 oder 4 Wochenstunden VWL.
Mhm. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Sie kennen sich sehr gut mit Nico Pech. Sind per Du, man kennt sich, man spricht miteinander.
Also wir hatten mehrmals Kontakt. Ich war auch mal bei ihm an der Uni Oldenburg.
Ja.
Wir haben uns getroffen auf zwei Symposien. Ich finde das sehr sympathisch, sein Modell der Postwachstumsökonomie, dass wir eigentlich nicht mehr, sondern weniger Wachstum, also Wachstum ist ja falsch, dass wir eine geordnete Schrumpfung brauchen, weil wir eigentlich ja viel zu viele Dinge haben. Ja. Jeder von uns hat beinahe 10.000 Produkte zu Hause. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn ich in die Kinderzimmer von meinen 4 Kindern schaue, da kriege ich schon eine Vorstellung von diesen 10.000 Dingen. Und das ist einfach zu viel. Ja. Und als geplanter Verschleiß ist eben eine Möglichkeit, dass man dieses das am Laufen hält, diese Maschinerie.
Mhm. Was haben Sie mit der Waldorfschule am Hut?
Ach, da sind wir eigentlich reingepurzelt. Meine Frau und ich hatten keine Ahnung, was Waldorf ist. Und dann war unsere Tochter vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren, im Waldorf-Kindergarten. Den fand ich schön. Und dann wollte die unbedingt auf die Waldorfschule gehen. Und wir erstmal, huch, was ist das? Kennen wir überhaupt nicht. Und dann haben wir uns da ein bisschen informiert. Und dann ist sie auf die Waldorfschule gegangen. Und seither sind wir Waldorf-Eltern. Ja.
Mhm. Da würden jetzt viele sagen, also ein Investmentbanker, also ein ehemaliger Investmentbanker, die Kinder gehen auf die Waldorfschule. Als Investmentbanker hat man ja eine andere Art von Denken, sage ich mal. Da muss man Dinge liefern, Cash machen, Plus machen, Margen erfüllen. In der Waldorfschule eine etwas andere Politik. Demeter, all das ist ja eigentlich auch Gemeinwohl, Ökonomie, Kreisläufe, Geist und Seele hat miteinander zu tun. Haben Sie sich, seit Sie nicht mehr als Investmentbanker arbeiten und vielleicht mehr auch mit Kindern, ändert man sich ja sowieso, Waldorf, hat sich Ihr Denken, Ihr Bewusstsein geändert?
Also das hat mich schon beeinflusst, die Tochter. Und wir hatten dann die Tochter in der Waldorfschule, die älteste Tochter und den ältesten Jungen überwiegend an der Staatsschule und haben gesehen, nö, Waldorfschule hat uns besser gefallen und die 2 Jüngsten haben wir jetzt auch an der Waldorfschule.
Mhm.
Und das strahlt schon aus, aber das grundlegende Denken war vorher schon raus aus der Bank.
Ja, wir hatten vor ein paar Wochen hier einen Daytrader, der uns mal erklärt hat, warum, was da so heiß ist an diesem Geschäft oder warum er das nicht mehr machen kann, weil seine Nerven das irgendwann nicht mehr mitmachen, wenn er da draufdrückend gerade 3 Milliarden verschoben hat. Das ist schwierig für ihn auf Dauer. Was war so spannend, als Investmentbanker so viele Jahre zu arbeiten?
Also das Investmentbanking war wirklich super spannend. Erst war ich 2 Jahre im normalen Banking und dann gab es die Möglichkeit, so Spezialfinanzierung, hat man das damals noch in Deutschland genannt, oder strukturierte Finanzierungen. Und das war viel, viel spannender, weil es viel tiefer reinging in die Unternehmen, auch in die Unternehmensleitung, die Gespräche. Das war wirklich unglaublich spannend, so Unternehmen von ganz tief zu analysieren und dann zum Beispiel an die Börse zu bringen oder einen Aufkauf zu machen, da steigen sie vollkommen anders ein. Also war viel, viel interessanter als normales Kreditgeschäft, was ich davor gemacht hatte. Also von daher war die Zeit klasse, sehr, sehr viel gelernt, mit vielen interessanten Leuten zu tun gehabt. Aber so im Laufe der 7 Jahre hat sich dann irgendwann mal einfach die Sinnfrage gestellt, ja, was machst du da eigentlich, wenn man so anschaut, Nutzen, Kosten, wer hat davon Vorteile, wer hat davon Nachteile? Also die Investoren, die dahinter stecken, machen sehr, sehr hohe Gewinne und die Belegschaft strampelt dann gerade, wir haben so Buyouts gemacht, also Unternehmenkäufe, Aufkäufe und Belegschaft strampelt und kommt ziemlich unter Druck durch die Wahnsinnsschuldenlast, die da drauf gedrückt wird in die Unternehmen. Und die Nutznießer sind doch relativ wenige, sodass irgendwann mal im Laufe der Jahre schon die Frage kam, was machst du da eigentlich und ist es wirklich gut? Und ich wollte dann einfach dringend raus aus der Bank. Das war aber unabhängig von der Schulfrage der Tochter.
Ich erlebe Sie auch in Ihren Büchern auch so, als jemand, wo ich sage, also der Ethik spielt eine wesentliche Rolle bei allem, was bei seinem gesamten Handeln, was er tut. Kann man ethisch bleiben, wenn man als Investmentbanker erfolgreich sein möchte, im heutigen Markt?
Also heutigen Markt kenne ich nicht. Ich bin 2002 ausgeschieden und da war dieses Investmentbanking erst so in Nutze, erst im Kern in Deutschland da. Das hat sich am Anfang sogar noch anders genannt, teilweise eben strukturierte Finanzierung oder ZKO in der Commerzbank. Das waren noch andere Namen. Deswegen kann ich für heute nicht reden. Aber damals, aber rückblickend auf damals, sieht man schon, also es geht eigentlich nur immer um eins, es geht nur um Profit. Ja? Wenn wir ein Unternehmen in den Fingern hatten, gab es hinterher 3 Ziele, es war Profit, Profit und Profit. Und was dem im Weg gestanden hat, war im Weg gestanden. Ja? Und alle irgendwie Bedenken in die Richtung Belegschaft oder Umwelt, das ist eigentlich nur zweitrangig. Man muss immer die Gesetze einhalten, selbstverständlich, muss alles legal sein. Aber es ist ja nicht alles, was legal ist, auch legitim.
Das heißt, soziale Folgen waren nicht auf dem Zettel. Hauptsache, da hinten kommt mindestens eine schwarze Null bei raus. Das ist die Idee.
Ja, eine fette, nicht eine schwarze Null, eine fette schwarze Eins davor mit vielen Nullen dahinter. Also das war eigentlich so der einzige Maßstab und dem wird alles untergeordnet. Und das war für mich auf Dauer einfach, dachte ich mir, das geht so nicht.
Würden Sie unterschreiben, Geld regiert die Welt?
Also ziemlich stark. Nicht nur, aber Geld regiert schon ziemlich stark. Es gibt schon andere Sachen auch. Es gibt so geistige Kräfte, Ideologien, die wirken auch, oder Religionen wirken schon auch sehr stark. Aber ein Teil ist sicher Geld, das stark regiert.
Ich bin ja in Ihrem Buch auch auf viele Zahlen gestoßen. Dachte ich, das ist einfach Wahnsinn. Also eine Zahl zum Beispiel, 1% in den Vereinigten Staaten besitzt 61% der großen Unternehmen. Also das habe ich mal auf einen Kuchen übertragen. Da sind 100 Menschen, sind in einem Raum. Und da gibt es einen großen Kuchen mit 100 Stück und einer kriegt schon mal 61 Stücke.
Genau, also das sagst du, Wall Street Journal, das sind ja ganz konservative Zahlen und von ganz konservativen Medien. Also gerade Unternehmenseigentum ist extrem ungleich verteilt. Also die Unternehmen sind schon immer in den Händen von relativ wenigen Leuten. Wenn Sie im DTV-Atlas zur Geschichte, ich habe Wirtschaftsgeschichte gemacht, nachlesen, dann haben Sie 1900 in den USA 2 Familien, Rockefeller und Morgan, haben 20% des Produktivvermögens der USA. Das war vor der Krise 1907, wo das Vermögen sich noch deutlich gemehrt hat von den beiden Familien. Also das ist eigentlich gerade Unternehmenseigentum ist sehr, sehr stark konzentriert schon immer. Bei Boden ist es nicht ganz so stark und Geldvermögen ist wohl auch sehr, sehr stark konzentriert.
Deutschland ist da nicht so viel besser. Erinnere mich, 7.700 Haushalte, 0,2% besitzen auch deutlich über 50%.
Genau, das ist eine Zahl von einem ganz konservativen Historiker, dass eben ungefähr diese 7.000, 8.000 Familien fast die Hälfte vom Betriebsvermögen in Deutschland Eigentümer.
Unser System sorgt dafür, dass die jetzt schon sehr, sehr vermögend sind, also ich nenne sie obszönreich, die Superreichen, dass die immer reicher werden, auch wenn sie das vielleicht gar nicht wollten, weil das System ihnen einfach so viel Geld zuschaufelt, Zinsen zuschaufelt, die werden einfach, die können es auch gar nicht ausgeben. Ist diesen Menschen da oben das klar, dass sie ja letztendlich selbst gefährden?
Das glaube ich nicht, dass Sie Ihnen klar sind. Ich habe jetzt auch nichts subjektiv gegen wohlhabende Menschen. Mein Schwager ist Unternehmer, der Schwiegervater war Unternehmer. Fett schwimmt oben. Ja, Sie merken das gar nicht, wo das Geld hinschwimmt. Ich nenne das leistungslose Einkommen in Form von Dividenden, Mieten, Pachten, Gewinnentnahmen und Zinsen. Zinsen sind ja momentan niedrig. Das schwimmt automatisch zu den Vermögenseigentümern. Immer wenn wir eine Tasse Cappuccino kaufen für einen Euro, ist ungefähr 30 Cent davon sind sind Kapitalanteil von diesen Kosten. Und von diesen 30 Cent fließen 10 bis 20 an die oberen 1 bis 10%. So einfach ist es. Bei jeder Tasse Cappuccino, die wir trinken, wenn wir zum Friseur gehen oder Auto fahren, fließt immer ein Obolus an die oberen im Wesentlichen 1%. Also wir haben in Deutschland eine perfekt smart funktionierende Reichensteuer, Vermögensteuer an die Vermögenden. Das sind Zahlen vom Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, unsere 5 Weisen, die auch die Kanzlerin beraten. Die beziffern diese leistungslosen Einkommen in Deutschland auf über 500 Milliarden pro Jahr. Ja, und das, was wir ausgeben als Bürger jedes Jahr, sind 1.600, 1.700 Milliarden. Also ungefähr ein Drittel von allen Produkten, wie gesagt, Cappuccino, alles, was wir machen, fließt von allen, weil jedes Mal, wenn wir einen Euro ausgeben, ein Drittel davon an die obere Hälfte bzw. oberen 10 bis 1%.
Viele von denen sind auch Besitzer von Banken.
Gibt auch sehr wohlhabende Bankenbesitzer. Ich habe mich ein bisschen mit John Pierpont Morgan beschäftigt. 1907 war das wahrscheinlich der größte oder einer der größten Bankeigentümer der Erde, der auch bei dieser Krise 1907, bei dieser Weltfinanz- und Wirtschaftskrise, die war sehr tragisch, das wissen heute nicht mehr so viele Menschen, wo er sehr große Gewinne gemacht hat.
Sie haben eine relativ weiche Aussprache bei D&T, ist mir aufgefallen, weil Sie haben gesagt, Fett springt oben und ich habe verstanden, Fett schwimmt oben. Oh. Das stimmt ja dann auch wieder. Eine Frage an Sie, Herr Professor Kreis. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Also ich bin auf den Begriff unnötige Arbeit gestoßen.
Unnötige Arbeit?
Unnötige Arbeit. Mhm. Unnötige Arbeit. Und der Begriff hat mich total fasziniert und dachte mir, wow, das ist spannend. Unnötige Arbeit, das haben wir ganz viel in unserem Land. Und dann war das immer so auf dem Radarschirm. Und dann kam 2012, 2013 ein Film von der Frau Danuritzer. Wir haben auch ein paar Mal hin und her gemailt. Kaufen für die Müllhalde. Da hat die geplante Obsoleszenz, geplanten Verschleiß angesprochen. Da dachte ich mir, super, das ist ein wunderbares Beispiel für unnötige Arbeit. Also es ist eigentlich, die Idee war eigentlich, das als Beispiel, als Symptom zu verwenden für das tiefer liegende der unnötigen Arbeit, weil ich selbst glaube, dass wir in unserer Wirtschaftswelt einen großen Teil unnötige Arbeit verrichten. Zum Beispiel Joseph Beuys, der klasse Künstler, hat schon vor 30 Jahren mal gesagt, wenn wir mit wachem Auge durch die Straßen laufen und in die Schaufenster schauen, 90% der Produkte brauchen wir nicht und sie sind uns sogar schädlich. Mhm. Jetzt kann man über die 90% streiten, ob es 90%, 70%, 50%, aber es gibt sehr viel Unnötiges. Und was ist unnötiger als Produkte so herzustellen, dass sie vorzeitig verschleißen? Jetzt zum Beispiel Glühbirnchen oder Drucker, die nur halb so lang laufen, wie sie könnten. Das ist ein geniales Beispiel, um zu zeigen, wie viel Fleiß, Arbeitskraft, Intelligenz wir verschwenden jedes Jahr für nichts, wirklich total unnötige
Löcher Arbeit. Graben, um sie wieder zu schaufeln.
Und das hat mich so empört, diese unnötige Arbeit, als ich dieses Beispiel vom geplanten Verschleiß mitbekommen habe, dass es das gibt, habe ich mich da reingegraben und gedacht, wow, das ist ein wunderbares Beispiel, um aufzuzeigen, wie viel Unsinn wir machen in der Ökonomie. Weil, wie gesagt, diesen Begriff unnötige Arbeit, den gibt es in der ganzen Ökonomie nicht. Ich bin seit 25, 30 Jahren passionierter Ökonom, habe schon mit 19 bei der Bundeswehr Adam Smith gelesen und später den Milton Friedman mit Begeisterung im Original. Und als ich den Begriff gelesen habe, dachte ich, da muss ich mich mit beschäftigen. Und das ist ein geniales Beispiel, geplanter Verschleiß.
Lassen Sie uns da konkret einsteigen, geplanter Verschleiß oder Obsoleszenz. Einen Verschleiß zu planen, also sagen, wann geht das Produkt kaputt, das ist so ein bisschen gar nicht in unserem Denken drin, weil man geht davon aus, wenn jemand, ein Ingenieur etwas herstellt, dann möchte er beweisen, dass das möglichst lange hält, damit er sagt, guck mal, mein Produkt und so. Aber das war auch mal so, also Henry Ford hat so gearbeitet, Tin Lizzy hatte aber auch einen Marktanteil von 61%, gab es nicht so die Konkurrenz, aber das wurde dann geändert, spätestens seit General Motors angefangen hat, zu sagen, wir brauchen einfach eine hohe Zyklen bei Fahrzeugen und wir verkaufen hier nicht nur Fahrzeuge, wir verkaufen Lifestyle. Was ist denn geplante Obsoleszenz? Also auf was bezieht sich das alles? Was wird denn da geplant? Wer plant da was?
Also Lebensdauer, die wird von Ingenieuren, ich bin kein Ingenieur, ich bin Ökonom, aber ich hab einige Kollegen, die sind Entwicklungsingenieure, hab mit denen viele, viele Gespräche geführt und die sagen, ja natürlich planen wir die Laufzeit von Produkten. Zum Beispiel so ein Handbohrer, gibt es welche, die laufen 100 Stunden und es gibt welche, die laufen 10.000 Stunden. Sagt der Ingenieur, gib mir das Lastenheft, die Beschreibung, Auslegung, Wattzahl, Drehzahl, Laufdauer, mache ich dir 10.000 Stunden oder 100 Stunden, ja. Wie viel willst du haben?
Ja. Also, wer ist der Kunde? Ist es ein Industriekunde, der sich daran erinnert, von wem er das Produkt gekauft hat? Oder ist es ein normaler Konsument, der das Ding, glaube ich, der amerikanische Bohrmaschine läuft im Schnitt nach jahrelangem Betrieb maximal 11 Minuten, das versteht er, hat er eh vergessen. Das ist doch, in 10 Jahren geht die halt mal kaputt, aber es ist nur 11 Minuten gelaufen.
Genau, also der Durchschnittsamerikaner bohrt, glaube ich, 11 Minuten im Jahr mit seiner Bohrmaschine. Ja, das heißt, wenn die 100 Stunden läuft, dann reicht ihm das mehr als das ganze Leben.
Ja.
Also ich habe jetzt erstmal gesagt, ein Ingenieur, eins der wichtigen Parameter, die Laufzeit, wie viele Stunden läuft ein Produkt. Und das ist im Lastenheft weitgehend festgelegt. Und nach so Konfidenzintervallen sagen die Ingenieure, kann ich das auf 95% genau ausrichten, läuft es 100, 1000 oder 10.000 Stunden. Also so viel einfach mal zur Planbarkeit der Laufzeit, der Laufdauer, Gebrauchsdauer. Geplante Gebrauchsdauer ist auch ein Ausdruck dafür, sagen eigentlich alle Ingenieure, alle Entwicklungsingenieure, klar, wir können die Lebensdauer relativ stark dir festlegen. Also das ist einfach technisch möglich, da widerspricht auch keiner, widerspricht auch die Industrie nicht.
Ist auch vielleicht sinnvoll.
Macht ja auch Sinn. Ja. Also der Dachdecker, der am Tag 4 Stunden schwer arbeitet und 4 Stunden am Tag bohrt, der braucht eine ganz andere, eine super langlebige, als jetzt der normale Laie wie ich, der im Jahr 3-mal bohrt, eben diese 11 Minuten im Jahr oder eine halbe Stunde im Jahr, da reicht locker eine von den Billiganbietern, die nur 100 Stunden hat. Das ist als solches kein Problem, nur um erstmal vorneweg klar zu machen, die Laufzeit von Produkten, die ist natürlich eine wichtige Eigenschaft. Und ein Ingenieur, egal, der kriegt den Auftrag ja von der Geschäftsleitung oder von der Marketingabteilung oder von wem auch immer, sagt, wie lang soll das Ding laufen? Also das ist relativ gut planbar. Jetzt ist nur die Frage, nach welchen Kriterien optimiere ich jetzt und sage ich es dem Kunden oder sage ich es ihm nicht? Mhm. Und was Sie am Anfang gesagt haben mit der Tin Lizzy, von Ford gibt es die Aussage, Henry Ford, wer bei mir einmal eine Maschine kauft, soll in seinem ganzen Leben keine mehr kaufen. Also der wollte tatsächlich die so haltbar machen, waren auch extrem haltbar, dass sie praktisch fast ewig laufen, natürlich nicht ganz ewig. Und dann kam General Motors dagegen, der damalige Vorstand Sloan, der gesagt hat, was können wir gegen diesen Ford machen? Naja, wir machen jetzt das anders, wir machen es bunt, ein neues Design, wir machen es mehr zum Lifestyle-Produkt, wie Sie gerade gesagt haben, und hat gegen den Ford gesiegt. Ford musste dann 1927...
Fast pleite,
musste seine Fabrik mal ein Jahr lang beinahe schließen, neu aufbauen, also neue Produktionsanlagen und hat sich dann angepasst, diese GM-Strategie, dass man eben alle 5 bis 10 Jahre ein neues, buntes Auto mit neuen Scheinwerfern und allen möglichen
hohe Produktzahlen und hohe Zyklen, die da durchgezogen
werden. Genau, waren. Und es gibt auch interne Aussagen, dass Sloans Hauptziel war, to decrease durability, also die Haltbarkeit runterzunehmen, weil wenn so ein Auto ewig läuft, ist natürlich aus Herstellersicht fatal, ja. Weil dann
gibt es keine Ersatze. Sagt dann der General Motors, ich habe schon eins. Ja, richtig. Aber hier sind noch ein paar Arbeiter, die würden gerne neue verkaufen. Es gab ja auch eine hohe Sättigung damals im amerikanischen Markt. Das heißt, wenn die Dinge schneller kaputt gehen, dann kaufen die neue. So ist ein Kreislauf angeregt. Wenn man das dem Kunden so sagt, wir wissen schon, dass ihr Produkt kaputt geht, dann wird er sauer. Das heißt, man muss ja immer dafür sorgen, dass die sogenannte Wahrnehmungsschwelle so ist, dass der Kunde das nicht merkt. Bei uns Männern kann man das mit Rasierapparaten machen. Wir kaufen im Schnitt alle 10 Jahre maximal. Also wenn man das auf 9 Jahre senkt, dass das Gerät nach 9 Jahren kaputt ist, dann kannst du dich nicht mehr erinnern. Wann habe ich das gekauft? 9, 10 Jahre, ist egal. Wenn es innerhalb von einem Jahr kaputt gehen würde, dann würden wir komisch reagieren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese geplante Obsoleszenz einzuführen. Also in dem Buch schreiben Sie, technisch gibt es eine Spielart, das zu verändern, qualitativ und psychologisch kann man eben auch arbeiten. Können Sie die 3 Techniken beschreiben?
Also zum einen rein technisch ist es ja, wie gesagt, relativ einfach, welche Komponenten verwende ich. Lege ich den Rasierer auf 10 Jahre aus oder so und so viel 1000 Minuten Laufzeit oder auf 800, 600 Minuten Laufzeit. Das kann man ja als Techniker relativ schnell oder relativ gut planen. Das wäre also die technische Laufzeit. Mhm. Dann eine andere, die psychologische Laufzeit, das läuft eben ganz viel mit Mode und Modezyklen, dass man sagt, das hilft bei Rasieren wenig. Ja. Obwohl die großen Anbieter auch das probieren, wenn sie da auf die Homepage klicken von den großen Rasierer, Elektrorasierer-Anbieter, kommt neues Modell, neu. Und jetzt mit Akku statt mit Kabel. Ich habe meinen Ersatzteil für meinen Rasierer geholt bei einem also einem kleinen Laden, der darauf spezialisiert ist. Und der hat mich dann gefragt, ist es ein Akkurasierer oder mit Kabel? Ich sagte, mit Kabel. Oh Gott sei Dank, da läuft er lange, weil dieser Akku-Einbau in den Rasierern, das war auch ein großartiger Coup von diesem Ersatzteile-Händler. Ja. Sagt, die laufen alle nur noch deutlich kürzer als die mit der elektrischen Leitung, weil diese Akkus machen irgendwann mal schlapp. In der Regel kann man sie nicht austauschen und dann muss ich den Rasierer, der eigentlich funktioniert, wegschmeißen, weil ich den Akku nicht wechseln kann.
In Ihrem Buch habe ich gelesen, dann hat auch so eine Firma gleich 10 Rasierer und leider ist für Ihren Rasierer, wo der Akku dann meinetwegen noch läuft, leider die Rasierklinge nicht mehr zu bekommen. Und zwar wegen der Lagerkosten, während es den Akku noch gibt. Also ist alles Quatsch. Also man schafft hohe Produkttiefe, ganz viele Produkte, ganz viele Teile, dass man eben die Übersicht verwirrt. Der Kunde wird heute komplett verwirrt, weil man immer sagt, ja, der Kunde ist ja smart, heißt es ja in den Staaten, der ist ja schlau, der kann sich ja schlau machen. Kann er nicht, weil es gibt, glaube ich, 100 Duschgels bei DM allein für Damen, 318 Digitalkameras bei Mediamarkt. Man weiß es einfach nicht mehr, man kommt da nicht mehr durch.
Ja, das mit dem Kunden ist smart, das ist ein sehr beliebter Trick. Also zum einen werden die viele, viele neue Serien so aufgelegt, dass sie geplant nicht passen zu den vorherigen. Ja. Der Chef vom Deutschen Museum München, der spricht von geplanter Inkompatibilität. Ja. Der Herr Heckel, das ist auch Physiker, unterrichtet an der TU München. Und er sagt, die Dinge werden so geplant, dass bei den neuen Geräten die Ersatzteile nicht mehr zu den alten passen. Ja. Das heißt, dass ich die alten nicht mehr reparieren kann.
Da ist ja Apple ganz groß dabei, ne?
Ja, ich will
Kabel sehen. Passt dort nicht und das nicht und noch der Anschluss und dann stellt man um, wo man sich fragt, warum? Weil allein was dann an dem Stromkabel, am USB gekauft werden, das ist so immens teuer, da verdienen die dann doppelt und deswegen machen die das.
Genau, also dieser smarte Kunde sagt mir, ja, das können wir überhaupt nicht machen, weil der weicht ja aus zu dem anderen, der ist ja nicht dumm, der Kunde, aber so einfach ist es nicht. Also zum einen werden die geplant so gemacht, dass man nicht austauschen kann und ich weiß es als Kunde nicht. Und das zweite, extrem wichtige ist, dass die Hersteller das ja top secret halten. Ja, das gibt's interne Aktenvermerke bei General Electric, top secret, darf auf keinen Fall kommuniziert werden. Die haben zum Beispiel ihre elektrischen Taschenlampen in der Laufzeit verkürzt, ist natürlich geheim, wird nicht nach außen kommuniziert. Sonst würden sie sagen, neue Taschenlampe läuft nur halb so lang, ja, die wird sich schlecht verkaufen. Also das wird selbstverständlich unter der Wahrnehmung Schwelle gehalten, es wird einfach überhaupt nicht kommuniziert. Und deswegen das mit dem Smart-Kunden, das ist eigentlich ein ziemlich fieser Trick, finde ich. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Staubsauger kaufen wollen bei irgendeinem großen Einkaufszentrum, dann müssten wir eigentlich wissen, wie viele Stunden saugt denn der? 100, 300, 500, 700 Stunden? Steht nicht drauf. Kann man den reparieren, wenn er kaputt ist? Steht nicht drauf. Was kosten Ersatzteile? Wie lange gibt es Ersatzteile? Was kostet eventuell Entsorgung? Also diese ganzen Sachen, dass wir rauskriegen, was kostet eine Stunde Staubsaugen von Marke A, B oder C? Das steht überhaupt nicht drauf. Und dann kaufe ich jetzt A, B. Wir haben das gemacht. Wir haben verschiedene Marken durchgekauft. Die waren nach 1-2 Jahren immer kaputt. Und dann haben wir einen ganz sündteuren gekauft, über 600 Euro. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich gelohnt hat. Also er hält, aber es ist richtig teuer. Das heißt, dieser smarte Customer, wie es die amerikanischen Ökonomen nennen, das ist eine ziemliche Illusion. Ich kann so smart sein, wie ich will, wenn ich die ganzen Daten nicht habe und ich nicht weiß, was kostet eine Stunde Staubsaugen, eine Stunde Spügeleisen, eine Stunde Waschmaschine oder eine Stunde Kühlschrank. Das weiß ich alles nicht. Ich bin komplett im Blindflug. Und wenn ich komplett im Blindflug bin als Kunde, dann kann ich als Hersteller natürlich das nutzen und sagen, der Kunde weiß eh nicht, wie viel das läuft. Naja, dann nehme ich mal die Laufzeit 10% runter. Das merkt er im Leben nicht, wie Sie vorhin gesagt haben, mit dem Rasierer. Wenn ich 10% die Laufzeit runternehmen, nehme ich ein bisschen billigere Teile, habe ich mehr Profit. Also ich rede jetzt als Investmentbanker. Ja. Dann kommt der Kunde statt nach 10 Jahren schon nach 9 Jahren wieder. Wow, im Jahre 9 haben wir also Ersatzsprung. Also ich mache doppelt Profit, doppelt Cashflow und der Kunde merkt es nicht und ich kommuniziere es nicht. Also das ist ein interessantes System, dass der mit den schlechten Produkten, das ist so ein ganz gradueller Verschlechterungsprozess, der über, teilweise über Generationen geht. Und heute sagt jeder, mein Gott, ein Rasierer läuft vielleicht 7 Jahre. Aber dass die von unseren Eltern, von den Papas 14 oder 20 Jahre gelaufen sind, das wissen wir gar nicht mehr. Mhm. Also das wird eigentlich der mit der kürzeren Laufzeit im Markt systematisch belohnt, weil eben so ein Nebel ist, so ein Rauch, weil wir keine Informationen haben.
Sie sprechen ja hier über den Fachbegriff TCO, also Total Cost of Ownership. Das heißt, ich müsste genau wissen, wenn man immer sagt, der Kunde kann sich ja informieren, wenn er ganz wesentliche Parameter eben nicht kennt. Dann es reicht nur, wie lange wird für dieses Gerät das Ersatzteil angeboten. Was ist das gängigste Ersatzteil, was ersetzt werden muss und wird es noch hergestellt? Das ist das gängigste und das wird eigentlich schon nächste Woche nicht mehr hergestellt, dann würde ich das ja nicht kaufen. Aber ich weiß es eben nicht, sondern da sage ich nur, der Preis ist gut. Manche Geräte sind ja relativ billig. Da ist dann, da wird danach verdient, die klassische Kaffeemaschine mit den Pads. Da muss die Maschine gut sein, damit sie lange hält, damit ich dann an den Pads verdiene. Und manchmal gibt es Produkte, wo man sagt, da kann das, der Drucker, das ist mein Lieblingsbeispiel, da habe ich mich ja auch schon, bin ich ja bekannt dafür, dass ich oben im Büro schon mal einen Wutanfall bekommen, sage ich, schon wieder ein neuer Drucker, wir haben den nicht viel benutzt, da ist aber schon nach 1000 Mal kommt schon Papierstau, ist gar kein Papier drin. Ist gar kein Papier drin und da bin ich nicht der Einzige, ne, was Drucker angeht. Drucker sind so, glaube ich, Elektronik ist ein ganz hartes, umkämpftes Feld, weil die Menschen da aufgeben. Man kann es auch nicht repariert bekommen. Also ich denke, wenn man mit so einem Drucker zu einem großen Markt geht und sagt, ich würde den gerne, da gucken die einen an wie ein Auto und sagen, das lohnt sich ja gar nicht. Oder aber, den kannst du hier lassen, der kommt dann in 2 Wochen weg. In 3 habe ich also 5 Monate keinen Drucker. Das macht auch keiner. Kaufst du inzwischen ein Sonderangebot. Das ist doch auch ein Trick, die Leute einfach an der langen Hand verhungern zu lassen.
Ja, genau. Und das Zentrale ist eben, dass wir als Kunden nicht informiert werden drüber. Also dieses Total Cost of Ownership, was Sie angesprochen haben, heißt ja, was kostet 100 Seiten drucken oder eine Seite drucken, auf die Lebenszeit gerechnet. Oder was kostet eine Tasse Espresso, was Sie als Beispiel genannt haben. Kaufe ich mir eine teure Espresso-Maschine für 1000 Euro und habe dann die Kaffeebohnen, dann sind die variablen Kosten niedrig. Dann kostet mir vielleicht die Tasse Espresso, wenn die Maschine lange läuft, vielleicht deutlich weniger, als wenn ich eine billige Espresso-Maschine kaufe mit diesen teuren Pads dazu, da kostet die Tasse vielleicht deutlich mehr. Und dann kann ich mich rational entscheiden, wenn ich die ganzen Eckdaten habe. Aber die ganzen Eckdaten zu den klassischen Geräten, die wir zu Hause haben, also die ganzen ausgereiften Technologien, ich spreche jetzt nicht von Frontend, so wie Handys, sondern wirklich Kühlschrank, Waschmaschine und so weiter, da kriegen wir die ganzen klassischen Daten, kriegen wir nicht. Und wenn wir sie nicht haben, dann können wir so smart sein, wie wir wollen, dann sind wir im Nebel. Und dann greift eben dieser geplante Verschleiß, weil wenn ich jetzt Controller bin und habe die Möglichkeit, die Laufzeit ein bisschen runterzunehmen, ohne dass der Kunde merkt, bei gleichen Kosten oder sinkenden Kosten heißt es, dass der Profit 50% oder 100% hochgeht. Also jeder Controller, jetzt aus Investmentbanking-Sicht, der ist eigentlich gezwungen oder der hat einen extremen Anreiz, sagen wir mal, so diese Strategie zu fahren, weil der Kunde merkt es nicht. Und das ist eine geniale Gewinnquelle. Und deswegen können wir das auch flächendeckend beobachten, nicht nur bei Elektroprodukten, bei allen möglichen, auch bei Sofas und so weiter. Da können Sie mal ein Sofa kaufen, auf die Wetzzahlen schauen, wie lang braucht das Sofa, bis sich durchwetzt. Das steht, bei manchen steht es drauf, bei den meisten steht es nicht drauf. Das ist nicht nur Elektroartikel, man sieht das ja allgemein. Also meine Frau hat vom Sport erzählt, so ein Expander, dass die heute alle ganz schnell reißen, sagt die Trainerin, und die früher haben über 20 Jahre gehalten. Also aus Sicht von dem Hersteller, jetzt ganz ökonomisch, trocken gesprochen, ist es rational, die Lebenszeit zu verkürzen, weil dann geht der Ersatzbedarf hoch, mein Umsatz steigt und mein Gewinn steigt.
Interessant wird es dann, wenn sich Kartelle bilden. Deswegen ist ja nicht umsonst diese Glühbirne drauf. Natürlich kann einem ein Licht aufgehen, aber das ist eines der ältesten Kartelle, Phoebus-Kartell in den 20er Jahren. Können Sie vielleicht beschreiben. Es gab ja damals noch mehr Glühbirnenhersteller und die haben eben Glühbirnen gebaut, die möglichst lange halten, damit der User dann zu Hause sagt, also der damalige Kunde war ja noch kein User, war ja noch ein Kunde, der schraubt die rein, sagt, die brennt lange. Und dann hat man sich aber getroffen, gesagt, die brennt zu lang. Was war denn damals los in den 20ern?
Das war am 24. Dezember 1926.
Sie waren nicht dabei.
Ich war nicht dabei, nein, es war vor meiner Zeit, wo sich die international führenden Hersteller, General Electric, Osram, Philips, der größte Franzose, ein großer Ungar, sich zusammengeschlossen haben. Da gibt es heute
Dokumente.
Ich habe selbst meine meine Doktorarbeit über Kartelle geschrieben und habe solche Dokumente gesichtet im Ruhrgebiet über die Eisen- und Stahlkartelle, aber eben nicht, ich habe nicht über die im Original habe ich nicht eingesehen, die Verträge hier von dem Glühbirnchenkartell, aber ich habe viel mit Kartellen beschäftigt, gerade in der Zwischenkriegszeit. Und jedenfalls gibt es da Dokumente dafür, wo es also offen ist, dass festgelegt wurde, die durchschnittliche Haltbarkeit darf nur noch 1000 Stunden sein und davor war sie etwa 1800 Stunden. Und es gab auch Prüfeinrichtungen, es war ein Kartell in Genf, und die, die sich nicht dran gehalten haben, wo die Glühbirnchen zu lange gebrannt haben, die haben eine ordentliche Strafe gekriegt. Und relativ schnell, nach wenigen Jahren, war es auf 1000 Stunden Brennzeit. Das heißt, seit ungefähr 90 Jahren kriegen wir Glühbirnchen als Verbraucher, die ungefähr halb so lang laufen, wie sie könnten. Seit 90 Jahren Milliarden von Glühbirnchen, die halb Schrott sind. Milliarden von Arbeitsstunden, von Fleiß und Intelligenz von Menschen, der verschwendet wird. Also es ist so ein wundervolles Beispiel, weil es eben wirtschaftsgeschichtlich dokumentiert ist. Mhm. Und jetzt, als sie dann abgeschafft wurden, die Glühbirnchen, zumindest formal, dass man sie nicht mehr kaufen durfte, wenn sie heute eine kaufen, über Internet kriegt man noch, steht drauf 1000 Stunden Brennzeit. Also das zeigt doch eigentlich mustertypisch die Interessen von den Herstellern. Geringere Lebensdauer ist gut für den Gewinn, würde ich als Investmentbanker sagen, sofort, selbstverständlich. Und zweitens, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat, die Müllberge, die Ressourcenverschwendung, die Kraft- und Fleißverschwendung, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, weil es eben geschichtlich so gut dokumentiert ist.
Was ich interessant finde, ist eben, dass man sich wirklich getroffen hat. Man hat sich also gegenseitig angerufen, hat sich irgendwo getroffen. Man hat dann praktisch einen Raum eingerichtet, wo jeder Hersteller seine Glühbirnen reingeschraubt hat, damit man sich gegenseitig überprüft, ob der eine vielleicht da einen Doppel... Das ist interessant. Man musste vorher in einen Fonds einzahlen, wenn man nämlich längere Glühbirnen geliefert hat, also dann wurde bestraft, dass man dann schon das Geld hatte. Also es ist richtig geplant. Was ich auch interessant fand in dem Buch, wie dazu beigetragen wurde, dass eine Zahnpasta einfach besser verkauft wird. Man hat einfach die Öffnung der Tube künstlich vergrößert, damit man definitiv mehr portioniert, mehr als man braucht. Also das finde ich aber interessant, dass man sich trifft und berät, wie können wir dafür sorgen, dass der Kunde über den Tisch gezogen wird. Ja, das ist das Motiv dahinter.
Das habe ich im VWL-Studium, im Grundstudium haben wir Marketing gehabt und der Professor hat eben dieses Beispiel strahlend erzählt von Colgate. Die haben ein Beratungsunternehmen gehabt. Was können wir machen? Haben sie die Tubenöffnung vergrößert und dann ist der Umsatz um 30% hochgegangen. Und das hat er uns verkauft als eine super gute Marketingmaßnahme, die wir weitermachen sollen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, das ist doch Betrug am Kunde. Fand es total zynisch und war gar nicht begeistert von dieser Marketingvorlesung damals schon. Also ich habe da so meine innerlichen Bedenken gehabt, das kann man doch nicht machen. Also ich will doch eigentlich offenbar weniger Zahnpaste drauf tun, nicht so viel drauf quatschen. Aber als Grundprinzip von der Ökonomie, wenn ich in einer gewinnorientierten Profit maximierungsorientierten Ökonomie bin, ist das ja die logische Konsequenz. Da geht es nicht darum, dass der Kunde das beste Produkt bekommt, sondern dass der Hersteller den höchsten Profit macht. Das heißt Profitmaximierung. Mhm. Das geht sehr, sehr tief. Also wenn ich diese Profitmaximierung wirklich ernst nehme und was die großen Konzerne durchaus tun, ja, und was die Investmentbanker durchaus tun, dann führt das automatisch dazu, dass man eben den Kunden so stark ausnimmt wie irgend möglich. Mhm. Weil das ist definiert als Profitmaximierung.
Das hat aber mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, das hat eben auch mit unserem Geldsystem zu tun. Das heißt, es ist ein bisschen wie Heroin, Sie müssen immer höher dosieren.
Ja, das ist jetzt eine Wirtschaftssystemfrage.
Ja, darum geht es im Buch ja auch. Wir können, wenn geplanter Verschleiß ist eine Reaktion auf das System, die müssen das tun, um die Margen zu liefern, um die Kredite zu bedienen und um auch die Gewinne zu erfüllen, die oben erwartet werden. Wie wollen sie steigern? Sie können entweder verkaufen sie immer mehr oder sie produzieren billiger oder sie sorgen eben dafür, dass die Dinge früher kaputt gehen. Das gehört ja dazu. Das hat ja miteinander zu tun.
Ja, das ist eine Frage, in welcher Wirtschaftsphase wir sind. Ja, nach 45, nach den grausamen Bombennächten in Deutschland, ja, dieser Wiederaufbau bis in die 60er, 70er Jahre, da war Wirtschaftswachstum ja ein Segen. Ja? Wenn keine Häuser da sind, keine Wohnungen und wir bauen 500.000 im Jahr, das ist super. Und
da wird Mangel beseitigt.
Da wird Mangelbeseitigung, da ist Wirtschaftswachstum angesagt und großartig, das gelte auch für viele Länder heute in der dritten Welt, ja, wo die Leute verhungern, da kann man nicht sagen, ihr braucht weniger Wirtschaftswachstum, das geht ja nicht. Also ich rede nur von Industrieländern. Und dann gibt es aber so eine Phase, 70er, 80er Jahre, wo die Märkte dann gesättigt sind. In den USA war das schon viel früher, in den 50er Jahren. Und in dem Moment, wo die Märkte gesättigt sind, dann sucht das Kapital weiter nach Verwertung, wie können wir jetzt noch was machen? Und da ist eben eine der Strategien geplanter Verschleiß. Ich mache jetzt die Laufzeit kürzer, dann kriege ich nämlich einen neuen Verwertungszyklus für mein Kapital und einen neuen Auslastungszyklus für meine Produktionsanlagen. Eigentlich ein ganz absurdes System zugunsten der Aktionäre. Das sind ja, wie Sie vorhin gesagt haben, relativ wenige. Ein ganz absurdes, aber sehr, sehr stabiles System. Also es hängt schon stark mit der Wirtschaftsordnung zusammen, die wir haben.
Man sagt ja, das Kapital ist ein scheues Reh, sucht immer neue Möglichkeiten zu investieren. Wie oft wurden Sie angerufen von großen Kapitalbesitzern, die Ihr Buch bewerben möchten?
Nicht wirklich. Ich habe eine Klage an den Hals gekriegt für ein Interview, das ich mal gegeben habe, dass das eine Fehlaussage ist. Ich habe dann unterschrieben, dass ich die Aussage nicht wiederhole und nenne jetzt auch ungern. Es war eine Schadenersatzklage über 30.000 Euro. Das hätte uns als Familie schon ziemlich stark getroffen. Deswegen nenne ich ungern noch Firmennamen. Also die Unternehmen leugnen teilweise das Phänomen schlichtweg. Der Verband der elektrotechnischen Industrie sagt, geplanter was? Geplante Obsolie? Das gibt's nicht. Wir können es das überhaupt nicht leisten. Wir können hier nicht ein Mikro oder irgendwie eine Kaffeemaschine anbieten, die Trash ist, weil es spricht sich um und der smarte Kunde wandert zur Konkurrenz ab. Das geht überhaupt nicht. Also wir werden da ständig eingeseift mit diesem Argument, der kluge Kunde wandert ab, aber das ist meiner Meinung nach eine absolute Unwahrheit, denn der kluge Kunde kann sich überhaupt nicht informieren und weiß überhaupt nicht, welche Kaffeemaschine oder welche Staubsauger wie lange läuft. Ja. Also ich habe keine Anrufe von Industrie bekommen.
Sie haben ja, ich habe es auch schon gesagt, Sie sind ja jetzt Beamte auf Lebenszeit und Sie können sich theoretisch das leisten, auch zu fronten, wie man hier neudeutsch sagt. Bekommen Sie da auch Feedback von Leuten, die Ihnen auf die Schulter klopfen und das gut finden? Oder sind Sie so jemand, der so ein bisschen das Nest beschmutzt? Was soll das denn jetzt? Sie waren doch selber mal Investmentbanker. Was wollen Sie denn jetzt?
Also ganz unterschiedlich. Bei geplanten Verschleiß haben mir viele Kollegen gesagt, super, endlich mal einer sagt, und zwar Ingenieure. Und ich hatte daraufhin mehrere Gespräche noch mit zusätzlichen Ingenieurskollegen gesagt, klasse, dass du sagst oder dass die sagen, finde ich super. Und dann sollten wir mal einen Film machen mit Spiegel TV zu dem Thema. Und dann habe ich einen Kollegen, da hat der Spiegel TV-Reporter gesagt, wir brauchen einen Kollegen, der an die Kamera sagt, einen Ingenieur, wir machen das. Und dann habe ich mehrere gefragt, ja, natürlich ist es so, aber ich sage es nicht in die Kamera. Also, ja, wenn man die Augen ausblendet, dann Stimme weg, nee, ich mache es nicht, ich habe Kunden. Also der eine Kollege, den ich gefragt habe, der ist im Beratungsgeschäft, sagt, kann ich mir nicht leisten, tut mir leid, Christian, geht nicht. Und ein anderer hat gesagt, nee, vor der Kamera sage ich das nicht. Also die sind ja alle Kollegen an den Hochschulen, an den Fachhochschulen, waren ja früher in der Industrie, sind ja heute alle in der Akademie, also in der Lehre, die sind ja nicht mehr aktiv in der Industrie. Aber das wollte trotzdem keiner offen sagen vor der Kamera. Aber so in der Cafeteria, da haben sie gesagt, genauso ist es, endlich sagt es mal einer. Also auf das Buch gab es eigentlich fast nur positives Feedback.
Aber es wird nicht richtig beworben, ne? Also dass man jetzt in großen Zeitungsanzeigen darüber, dass die Werbung sich selbst drauf, weil es geht ja auch um Werbung, sagt, das bewerben wir, das Buch. Das ist eher so unter der Decke, oder?
Ja, es gab ein paar Rezensionen in ganz guten Journalen. Rezensionen gab es schon, aber Werbung machten keine dafür. Sehr ein Konsumententhema. Ja? Ja. Werbung machen ja die Produzenten. Ja. Und hier geht es ja um uns Konsumenten, wie wir da eigentlich über den Tisch gezogen werden. Und deswegen richtig Werbung gibt es natürlich nicht dafür.
Haben Sie wir recht? Wollen ja in diesem Gespräch auch darauf kommen, was man ändern kann, weil Sie von Konsument sprechen. In Ihrem Buch finde ich auch den Begriff Prosument. Dahin kann es ja auch gehen. Was ist denn Prosument?
Ja, Prosument, dass man auch mit anbietet. Da bin ich nicht so firm. Ja, das habe ich von anderen übernommen, weil ich bin jetzt nicht so der Werkler und Heim.
Aber das wäre ja auch, also Sharing ist ja auch eine Art von Prosument, dass man etwa eine Dienstleistung zur Verfügung stellt, dass sich ein ganzer Hinterhof einen Rasenmäher kauft und nicht jeder einen Einzelnen. Das ist man auch schon eine Art von Prosument, weil man leiht sich das, man tauscht.
Ist doch auch. Genau, diese ganze Sharing-Economy, das finde ich hochinteressant. Ja. Carsharing nimmt ja sehr, sehr stark zu, aber es gibt ja noch alle möglichen Dinge. Oder Repair-Café, dass man Sachen einfach repariert. Das hat sich ja flächendeckend jetzt innerhalb von wenigen Jahren in Deutschland durchgesetzt. Das ist ja unglaublich. Vor 10 Jahren gab es das gar nicht. Heute gibt es eigentlich, sogar bei uns zu Hause, wo wir wohnen, in Grümzell, gibt es ein Repair-Café alle 4 Wochen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, dass man eben die Sachen, bevor man sie wegschmeißt, noch versucht zu reparieren. Und dann kann man dieses wunderbare Teil, was funktioniert, noch paar Jahre oder wie lange können wir weiterverwenden, statt dass man gleich ein neues kauft.
Ich möchte noch mal auf den Bereich kommen, wie man eben Produkte psychologisch altern lässt. Ich erinnere mich zum Beispiel Mercedes-Benz. Ja, ich habe ja lange in Baden-Württemberg gewohnt und da war es eben so, alle 8 Jahre kam ein neuer Daimler raus. Und der sah so ähnlich aus wie der Vorgänger. Und dann habe ich mich da auch damals schon für interessiert und da haben wir gesagt, ja, der alte Kunde, der Schwabe, mag es nicht, wenn sein jetzt altes Fahrzeug gleich so super alt aussieht. Das soll Lust machen auf das Neue, aber er möchte nicht angeguckt werden, aber du fährst so eine alte Gurke. So. Und heute ist es so, dass auch durch die Folgen, dass man versucht, möglichst unterschiedliches Design zu bringen, dass es das auf jeden Fall extrem auffällt, dass das ein Wagen ist, der vor 4 Jahren auf den Markt gekommen ist. Hat das damit zu tun, dass der Markt auch übersättigt ist, dass man dort alt aussehen möchte oder dem Kunden sagen, ach, was ist denn das für eine alte Maschine? Wie alt ist das? 3 Jahre? Kauf doch mal was Neues. Ist das der psychologische Druck, von dem Sie sprechen?
Das ist diese psychologische Obsoleszenz. Das sind die Modezyklen aus der Modewelt, kennen wir sehr, vor allem überwiegend bei den Frauen ursprünglich, ja, dass man versucht halt jedes Jahr erst eine neue Modefarbe. Mittlerweile sind wir aber bei, glaube ich, 3 oder 4 Modezyklen pro Jahr. Haben ja mal Leute aus der Modebranche gesagt. Also diese Modezyklen sind ja eigentlich der Inbegriff für psychologische Obsoleszenz. Obsolescere heißt ja veralten, nutzlos werden. Und wenn ich jetzt ein altes Gewand habe, was unmodisch ist, dann trage ich es ja nicht mehr. Und so ist es ähnlich, eben versucht man es auch mit technischen Produkten. Und der Anführer, der das im Prinzip angefangen hat, war Sloan von General Motors, der eben gerade diese Tin Lizzie, die wir am Anfang haben, versucht hat, das Auto als Lifestyle-Produkt mit neuem Outfit einzuführen. Und das selbstverständlich ist es eine Möglichkeit, den Umsatz anzukurbeln, das geht immer nur, wenn ich in gesättigten Märkten bin. Ist das eigentlich für mich eins der Hauptmotive, nochmal aus Investmentbanking-Sicht. Wenn ich nicht weiß, wie kriege ich meinen Umsatz noch hoch, dann versuche ich das eben unter anderem über Modezyklen neu zu machen. Bis hin zu Rasierer, wo es völlig absurd ist, ja. Du brauchst den neuesten Rasierer, weil der hat ein ganz schickes Design. Oder ich weiß nicht, ob es bei Waschmaschinen, da glaube ich, macht man es nicht so stark. Aber natürlich ist es, dass man es versucht, über
Produkte, die außen wahrgenommen werden, mit denen man
Genau.
präsentieren kann.
Genau.
Da sind wir natürlich bei einem sehr interessanten Feld jetzt angekommen, nämlich irgendwann, es hat ja in den Vereinigten Staaten angefangen, 50er Jahre, der amerikanische Markt war gesättigt. Dann gab es natürlich noch den Marshallplan, man hat nach außen exportiert, man hat ja überexportiert, das hat man ja alles so gemacht. Funktioniert so lange, bis dann praktisch jeder alles hat und dann am Ende muss ein Krieg her, damit wieder keiner was hat. Das ist ja das Prinzip. Ein Krieg, der warme abbrannt, dann brauchen alle was Neues. Dann sind alle wieder voll beschäftigt, ja, vorher auch, aber egal. Wir steigen hier ein in die Werbung. Die Werbung entdeckt in den 50er Jahren spätestens das, was man früher Propaganda nannte. Man entdeckt Freud. Und man sagt, okay, wie können wir den Kunden unterbewusst catchen? Ja, also da gibt's ja auch das Beispiel in Ihrem Buch. Also wenn du einer Frau Schuhe verkaufen möchtest, dann kann die sich vielleicht nicht entscheiden, welches nehmen, aber verkauf ihr schöne Füße, schöne Beine, dann ist sie eher bereit. Also nicht, geh auf die Emotionen. Das hat sich ja durchgesetzt, dass eine ganze Industrie von Freud inspiriert gesagt hat, da müssen wir uns schlau machen, da werden ja heute wirklich Milliarden umgesetzt, was die Werbung angeht. Auch in Deutschland, ich glaube, knapp 29 Milliarden, glaube ich, werden umgesetzt, weltweit noch viel mehr. Ja, das Geld kommt ja aber nur der Werbung zugute, weil wer hat wirklich was davon? Da wird ja ein synthetischer Bedarf geschaffen. Aber als Sie da angefangen haben zu recherchieren, haben Sie gestaunt, wer alles damals in diesen Markt eingestiegen ist, wer auch groß wurde, dieses Biology. Einfach mal gucken.
Von Lindstrom.
Ja. Vance Packard ist ja ein Name, ja, den ich in diesem Buch ja wieder gestoßen bin. Standardwerk, glaube ich, Bedarf wecken, hat er, glaube ich, mal ein Buch geschrieben. Also, was haben Sie da was gelernt? Wussten Sie, dass man da so tief in der Psychologie ist?
Also, ich lerne das ständig, wenn man liest. Man lernt sein Leben lang, wenn ich heute zurückschaue, was ich vor 10 Jahren unterrichtet habe oder vor 15 Jahren gedacht habe, hat sich sehr, sehr stark geändert. Also, für mich finde es klasse, dass man so sein Leben lang lernen kann. Und je älter man wird, ich bereue das zum Beispiel gar nicht, weil man wird immer, hat den Eindruck, kriegt einen besseren Überblick. Also, bei Vance Packard, ich hab das vielleicht geahnt, mich hat Werbung schon als Jugendliche genervt, bei Vance Packard habe ich es vielleicht geahnt, aber wenn man es dann liest, die Hidden Persuaders aus den 60er Jahren,
genau.
Das finde ich klasse, das andere Buch von Vance Packard zu geplanten Verschleiß ist auch super,
ja.
Und wer da auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist der Barneys. Das war, glaube ich, ein Enkel von einem Sigmund Freud.
Ja.
Sigmund Freud habe ich im Original 10 Bücher gelesen, durchgearbeitet, ganz intensiv. Fand ich hochinteressant, den Sigmund Freud. Und dieser Barneys, dieses Buch Propaganda, glaube ich, aus den 20er Jahren, das
genau.
ist ja auch
28.
Unglaublich gut, wenn Sie da, nicht alles, aber so die ersten Kapitel.
Allein die 8 Thesen, die ersten.
Es ist sensationell, was er da schreibt. Das ist sowas von brisant heute. Das ist jetzt fast 90 Jahre alt. Ich finde, diesen Barney ist extrem interessant und extrem relevant. Ja. Auch die paar wenigen Beispiele, die er so nur andeutet.
Goebbels hat das ja auch gelesen, hat gesagt, okay, man kann praktisch alles als Produkt umformulieren und kann den Kunden bedienen damit. Also es wurde ja später, als ein Hirsch-Reporter später gefragt wurde, der damals Goebbels besucht hat, da hat er gesagt, ja, ich habe Werke von ihm, Propaganda war ja 28, kam ja raus, habe ich bei Goebbels im Archiv gefunden und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, hat er in seiner Bio geschrieben, ich weiß, dass man das, was ich geschrieben habe, das kann man auch negativ benutzen, ja, oder eben positiv. Und der ist ja dann, also hat auf der einen Seite das getan, auf der anderen Seite hat er dann eben ja auch für die Werbeindustrie gearbeitet, ja, und Firmen beraten, das American Breakfast erfunden auf Bedarf, es wurde ja, Fleischkonsum muss angekurbelt werden. Also das ist so jemand, der keine Berührungsängste hatte, sondern ging es einfach nur, was ist machbar?
Genau, Barneys geht es ja um die Methoden, wie kann man was verbreiten. Und das ist, ich fand das Buch sehr, ist ein ganz dünnes Büchlein eigentlich, unglaublich erhellend. Und Vance Packard greift ihn jetzt nicht explizit auf, aber so in den 50er, 60er Jahren gab es eben sehr starke tiefenpsychologische Marktstudien. Und was er da für Beispiele bringt, der Vance Packard, das ist echt klasse, ja, zu den Waschmitteln, dass man dasselbe Waschmittel in drei Verpackungen macht, eins mit blauen Punkten, eins mit gelben Punkten, eins mit blau-gelben Punkten und das Wäscherinnen gibt und fragt, welches war das Beste. Und es ist ganz eindeutig das mit dem blau-gelben oder welches war das Allerbeste. Also es ist schon ziemlich witzig, wenn man sieht, was in Psychologie alles erreichen kann.
Weil das war dasselbe Waschmittel übrigens
drin. War immer dasselbe Waschmittel drinnen.
Ja, wie die da aber begründen, warum? Das heißt, man hat geguckt, haben Farben einen Einfluss, dass Frauen sagen gelb oder blau und warum? Man weiß es gar nicht so genau. Man stellt fest und macht, das war der Beginn der ganz klassischen Marktforschung.
Genau. Ja. Also es ging nur um die Verpackung, die Farbe auf der Verpackung drauf. Mhm. Und die Kunden, in dem Fall Kundinnen, haben ganz genau argumentiert, warum dieses Waschmittel so viel besser war als die anderen. Also ziemlich witzig, was da rauskommt. Und so lernt man eigentlich bei jedem Buch, was man liest, dazu. Und das war so mit Vance Packard beginnt es, eben dieses Unterschwellige in der Werbung. Der hat es ja stark betont, ist ja auch stark dafür kritisiert worden, dass nicht alle Werbung so funktioniert. Aber ich finde, da sind einige wahre Dinge drin. Und heute wird das natürlich selbstverständlich benutzt, diese ganzen Dinge.
Also wenn ich einen Mann in ein Autohaus bekommen will, muss ich ein Cabrio ins Fenster stellen. Aber er kauft dann eine Limousine.
Und ganz am modernen Rand macht der Daniel Kahnemann, macht er auch die Forschung in die Richtung, dass man eben so Untersuchungen macht, wie Probanden auf was reagieren und auch mit den verblüffendsten Ergebnissen. Mhm. Also zum Beispiel Studenten werden gefragt, wie glücklich sind sie mit ihrem Leben. Und die eine Studentengruppe wird vorher zum Kopieren geschickt, findet ein 10-Cent-Stück auf dem Kopierer, die andere Gruppe nicht. Und die, die das 10-Cent-Stück auf dem Kopierer finden, sind signifikant glücklicher mit ihrem Leben. Also es gibt so witzige Sachen in der heutigen Verhaltensforschung, Psychologie, die eigentlich unglaublich sind, wenn man dieses Kahnemann-Buch, schnelles Denken, slow, thinking, slow and fast oder so. Es ist wirklich verblüffend. Und diese ganzen Erkenntnisse werden natürlich im Marketing umgesetzt, selbstverständlich.
Kann Marketing moralisch sein, wenn man nur verkaufen möchte? Oder kann man sagen, ja, wir wollen zum Beispiel Bewusstsein schaffen, dass die Leute weniger alkoholhaltiges Bier kaufen, wenn sie Auto fahren. Ist doch positiv.
Kann Marketing moralisch sein? Also es kommt ein bisschen aufs Produkt drauf an. Ja. Wenn ich wirklich ein vernünftiges Produkt habe, da könnte ich mir vorstellen, im Zweifelsfall Marketing für zu machen. Also ich finde, es geht tiefer als Marketing, wenn wir wirklich bei dem Gewinn maximieren sind, was eins unserer 5, 6 Grundaxiome der VWL sind. Mhm. Die Unternehmen verfolgen Gewinnerzielungsabsicht, Profitmaximierung.
Um jeden Preis.
Wenn wir das wirklich ernst nehmen, wenn wir das unseren Studenten und Studentinnen unterrichten und wir das wirklich umsetzen, führt das zu Profitmaximierungen, führt es, dass das Geld an erster Stelle ist und nie der Mensch und nie der Kunde. Wenn man das logisch konsequent zu Ende denkt, ist das nicht der Weg in eine richtige Wirtschaft. Also ich hinterfrage diese Grundannahmen der Nationalökonomie, auf denen wir heute aufbauen, Haushaltstheorie, Unternehmenstheorie und Zinstheorie und Vermögensannahmen. Und deswegen, das geht ganz, ganz tief. Und Marketing ist ja nur die Ausprägung dieser Profitmaximierung. Und letztlich, wenn ich immer nur darum gehe, einen Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen, das heißt ja immer, wir wollen nur dein Bestes. Ja, sie wollen immer unser Geld. Das ist das Beste. Das ist per se meiner Meinung nach ganz überwiegend unmoralisch. Adam Smith hat da Unrecht, dieses Grundaxiom, dass alle so sind. Außerdem finde ich, stimmt es noch nicht mal zu seiner Zeit, 1776. Also das geht sehr tief. Insofern ist für mich Marketing, Werbung zum größten Teil unethisch, unmoralisch, weil es immer einseitig ist, weil es immer verfälscht, weil es ganz oft lügt, fast immer in die Irre führt. Insofern,
vor allem nicht informiert. Werbung informiert ja nicht.
Werbung soll gar nicht informieren. Werbung soll das Produkt verkaufen. Viele Menschen glauben, dass uns Werbung informieren soll. Das ist ein großer Trugschluss. Ja. Das sollte die noch nie. Das soll, dass wir das Produkt kaufen. Also trotzdem wird uns immer weisgemacht vom ZAW, Zentralverband der Werbewirtschaft, Werbung informiert und dass wir die besten Produkte für uns kriegen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir kriegen die profitabelsten Produkte als Investmentbanker. Welche Produkte drücke ich in den Markt? Ja, die mit dem höchsten Deckungsbeitrag, die mit der höchsten Gewinnspanne. Es geht nie darum, das beste Produkt für den Kunden, das beste Produkt fürs Controlling muss ich in den Markt nehmen. Also das geht relativ tief, dieses, wenn es um Geld geht, geht es nie um den Menschen.
Weil wir über dieses Investment in Werbung sprechen, weil es ja dann zu einem Effekt führt, dass Leute dann in den Laden rennen, das tun. Wir kennen die, haben die Bilder vor Augen, wo massiv Werbung gemacht wird von einem großen Elektronikriesen und Softwarehersteller aus den Vereinigten Staaten und dann kampieren Leute vor irgendwelchen Shops, also vor den Shops halt und halten die Tasche und sagen, ich habe als Erste das so und so Gerät, wo ich denke, was ist bei dir falsch gelaufen? Also das ist eigentlich den Kunden voll, wie sektenartig dann quasi haben. Ich bin auf ein interessantes Zitat von Harald Welzer in ihrem Buch gestoßen. Sie befriedigen in Wahrheit nicht ihre Bedürfnisse, sondern die eines Marktes, den es ohne sie gar nicht gäbe. Das trifft es ja absolut. Die Pharmaindustrie ist da sehr erfolgreich. Was ich nicht wusste, dass die Pharmaindustrie für Werbung mehr Geld ausgibt, wie für die Entwicklung der Medikamente.
Viel mehr, ungefähr doppelt so viel. Sagen, also Sie können entweder eine Bilanz von Pfizer oder GlaxoSmithKline oder Sanofi einfach selber reinschauen. Die stehen ja im Netz als PDF. Wie sind Marketing-Vertrieb-Aufwendungen? Aber das wird teilweise verschleiert, aber alle Fachleute, Goldacre oder Götze von Cochrane oder die frühere Herausgeberin von dem führenden amerikanischen Gesundheitsjournal, die sind sich alle einig, die Ausgaben für Marketing und Vertrieb in der Pharmaindustrie ist ziemlich genau doppelt so hoch wie F&E und dazwischen sind die Gewinne. Und dann heißt es, eure Produkte, das neue Medikament, also das neue Krebsmedikament, das ist so teuer, weil wir so viel forschen. Das ist aber die Unwahrheit, ja. Wenn die Marketing-Vertrieb einstellen würden, dann würden alle Medikamente sofort um ein Drittel billiger werden. Und wenn wir die Gewinne reduzieren würden, dann würden alle Medikamente nochmal um 10-20% billiger werden. Also das macht man natürlich aus Marketinggründen. Wir forschen so viel. Ist aber eine Unwahrheit. Der Hauptgrund, weshalb wir so teuer sind, ist Marketing, Vertrieb und die Gewinne.
Wollen Sie, dass wir auf Werbung verzichten? Wollen Sie zurück in den Kommunismus?
Also ich bin ein großer Gegner von Kommunismus. Ich habe auch den Marx im Original zumindest teilweise gelesen, was das Kommunistische Manifest angeht, von dieser Stoßkraft 1848. Gänsehauterregend, unglaublich gut, analytisch. Aber ich bin ganz starker Gegner von Karl Marx, theoretisch und praktisch. Also zum einen Stalin, Lenin waren für mich einfach Verbrecher. Trotzki, Mao waren für mich Verbrecher. DDR, Sowjetunion, Rot-China sind für mich absolute Unrechtsregime. Ja, dann lieber George W. Bush. Aber jetzt nicht, will für niemanden werben. Ja. Das Marx und Marxismus ist für mich vollkommen falsch. DDR fand ich ein absolutes Unrechtssystem. Also Marx kann es nicht sein. Und es ist fies, wenn ich dann kritisiere Marktwirtschaft oder Kapitalismus. Du bist ein Kommunist, das stimmt nicht. Ich bin kein Kommunist. Jedenfalls bin ich auf keinen Fall ein Marxist, weder theoretisch noch praktisch, weil was die mit den Menschen angerichtet haben, war ja schauderlich, diese Gulags und diese Kirchenzerstörung und
alles. Aber wurde Marx dann vielleicht falsch interpretiert? Also was kann man von Marx lernen? Also das, was er über das Kapital geschrieben hat, das stimmt ja.
Also manche Analysen von Marx sind richtig, dass mit diesem Mehrwert, wo der hinfließt, dass der in Industriehand beim Kapital kumuliert und vor allem seine emotionale Schlagkraft, dass es zutiefst ungerecht ist, da hat er absolut recht. Deswegen sind auch Millionen Arbeitnehmer, die frühere Sozialdemokratie, haben das ja aufgenommen. Das ist Unrecht, dass Arbeit verkauft wird. Das darf kein Gut sein. Und da hat er auf der moralischen Seite und auch auf der analytischen Seite absolutes Recht. Aber die ganzen Schlussfolgerungen, die er daraus zieht, die Verstaatlichung und das Menschenbild dahinter, dass der Mensch nur das Produkt der Technik ist, der Ökonomie, das halte ich für absolut menschenverachtend. Und ich finde die Gulags kein Zufall, sondern die marxistische Theorie, also soweit ich den Marx gelesen habe, und immerhin einige, mehrere hundert Seiten, würde ich sagen, kann ich dem diese Teilen der Analyse zustimmen, auch nicht allen, aber ich halte das Bild dahinter, halte ich persönlich für falsch.
Okay, schlecht. Kein Marxist, sind Sie ein Neoliberalist?
Nein, erst recht nicht.
Auch nicht.
Das halte ich auch, dieses Glauben an den Markt, dass der alles regelt, das ist eine vollkommene Absurdität.
Das ist der Marxist.
Das wäre der Markt, ja genau, ja. Der totale Marktanhänger, der referiert mir oft auf dem Adam Smith 1776, ich habe ihn gelesen, The Wealth of Nations, ein geniales Buch. Und die Ausführung von Adam Smith, dass der Markt funktioniert, die mag schon stimmen in einem schottischen Dorf vor 250 Jahren, ja, wo jeder jeden kennt und dann kommt ein Schweinefleischskandal, dann weiß man genau, das ist von dem Metzger und dann wird der öffentlich da zur Rechenschaft gezogen. Aber das ist ja heute alles nicht mehr, diese Logistikketten sind ja unendlich groß und keiner weiß, wo das Gammelfleisch herkommt. Mhm. Also ich halte das Konzept dieser totalen Marktwirtschaft für vollkommen falsch, weil das führt dazu, dass im Prinzip die großen Unternehmen durchgreifen können und das Heft in die Hand kriegen und damit unglaublicher Macht die Kunden ausziehen.
Okay, was machen wir denn jetzt?
Also ich glaube, es gibt auch dazwischen einen Weg, also zwischen Kommunismus und dem heutigen extremen Marktkapitalismus, den wir haben, dass wir das wenden in eine menschliche Wirtschaftsweise, die aber nicht rein dem Markt anhängt und erst recht nicht dem Marxismus anhängt.
Gibt es da Vorbilder, wo Sie sagen, da ist Silvio Gesell so jemand, der gesagt hat, oder gibt es da keinen Vorbilder? Nee, das müssen wir neu erarbeiten, weil die Produktionsmethoden sich ja auch geändert haben. Die Digitalisierung bringt einen ganz anderen Druck rein, wir müssen das neu denken. Wir kennen jetzt auch unterschiedliche Theorien, wir kennen das Plus, wir kennen auch die großen Schattenseiten, daraus müssen wir was Neues entwickeln. Ist es das?
Also Silvio Gesell habe ich teilweise gelesen, sind viele nette Leute in der Zinskritik. Ich glaube, Silvio Gesell greift ein bisschen zu kurz, weil er nur auf das Geld geht und dieses Schwundgeld, der Chiemgau ist ja die Idee ein bisschen angelehnt, ja. Dieses Alternativgeld da im Chiemgau, da kenne ich den Christian Gellery ganz gut. Aber das lässt weg, den Boden spricht er auch noch an. Silvio Gesell ist ja ein Bodenreformator. Genau. Ich meine, würden die Eigentumsrechte verändert. Was er nicht anspricht, sind ist das Unternehmenseigentum. Und mir geht es wirklich, dass man alle drei Vermögensarten anschaut. Boden und Produktionskapital und das Geldvermögen. Also ich bin jetzt nicht so starker Gesell-Anhänger. Mhm.
Wer ist denn Ihrer Meinung nach im Moment so einer der hellsten Köpfe? Wäre das zum Beispiel Stieglitz, den Sie ja oft auch zitieren, wo Sie sagen, ja, der denkt in die richtige Richtung?
Stieglitz finde ich gut.
Ja. Also Stieglitz kann man auch lesen. Wenn man sie liest, kann man auch Stieglitz lesen.
Stieglitz, finde ich, ist gut lesbar. Mhm. Und Nico Pech finde ich auch gut.
Ja.
Dieses Befreiung vom Überfluss.
Ja.
Allein der Titel ist schon ziemlich gut.
Ja.
Ja, Befreiung vom Überfluss, nicht habt ihr weniger, ist schlecht.
Sondern Schumann natürlich. Ne?
Den Schumacher finde ich sehr gut.
Genau. Ja,
auch den Fritz Schumacher, Small is Beautiful, das ist aus den 70er, 80er Jahren. Auch ein ausgezeichnetes Buch, das menschliche Maß, dass alles, was über so eine bestimmte Größe hinauswächst, dass es dann schädlich wird. Was im Kleinen gut ist, also ein Unternehmer, der aufbaut, ist wunderbar. Da bin ich großer Anhänger von Kapitalismus, dass der Unternehmer aufbaut, mit dem Kapital frei arbeitet und schafft und eine Idee in die Welt bringt und auch Leute einstellt.
Ja.
Und dann überschreitet es ein bestimmtes Maß und dann kommen die Enkel und halten die Hand auf und kriegen Millionen oder Milliardenbeträge, ohne was dafür zu machen. Also dieser Schumachersche Gedanke, dass es das menschliche Maß gibt, dass es ab einer bestimmten Größe zum Unmenschlichen pervertiert. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, dass man da dann irgendwo eine Schwelle einführt. Und er spricht ja dann davon, ab 5.000 Beschäftigten Kapitalverdoppelung und die Hälfte fließt dann in die Kommunalhand, zum Beispiel Stadt Berlin oder Stadt München oder wie auch immer. Oder man bringt es dann in Stiftungshand, wie die Bosch-Stiftung oder Mahle-Stiftung oder Friedrich Zeppelin, gibt es ja so verschiedene Stiftungen. Das wären so Wege, meiner Meinung nach, die extrem segensreich sind, dass wir dieses endlose Vermehren, diese Exponentialfunktion, die einfach nicht aufhört und die zu Zerstörung führt in der Biologie, bei Krebs oder Bazillen, aber auch zur Zerstörung im sozialen Organismus führt, das müssen wir an einer bestimmten Stelle mit Vernunft und Verstand, und da glaube ich eben an die Verstandeskräfte von uns Menschen, dass wir das einsehen, dass wenn was zu stark wuchert, dass es dann krank wird, Krebs wird, und dass wir das dann in irgendeiner Form dahin zurückgeben, wo es eigentlich herkommt, denn das haben alle gemeinsam erwirtschaftet.
Richtig, die Dosis macht das Gift, könnte man das ja auch so sagen, wenn man sich dann mit Produkten beschäftigt, die auf der einen Seite heilen können oder auch berauschen oder eben abhängig machen können. Ich möchte mal auf den Schaden kommen, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, wenn Menschen ständig Dinge kaufen, die früher kaputt gehen, als sie sein müssten. 106 Milliarden Kaufkraftentzug pro Jahr, 7% von dem, was man zur Verfügung hat. Können Sie diese Zahl mal erklären? Wie kommt es dazu? Weil in Deutschland werden 98 Milliarden ausgegeben für Strom, Gas und Heizung. Also mehr als 98, also 106 Milliarden werfen wir weg? Wie rechnen Sie das?
Also die Zahl ist aus der Studie, die Stefan Schritte und ich und Janis Winzer für die Grünen im Bundestag vorgestellt haben. 2012. War das? März 2012. Und da haben wir geschaut in dem statistischen Jahrbuch, welche Produkte in Deutschland werden mit welcher Menge gekauft. Und dann haben wir die kategorisiert in subjektiv, stark obsoleszenzanfällig, mittel obsoleszenzanfällig und nicht obsoleszenzanfällig. Also okay. Zum Beispiel Energieausgaben und so war ohne Obsoleszenz. Und wenn es um technische Produkte ging, die sind stark. Und wenn es um Hausbau, Ziegel und dergleichen ging, haben wir gesagt, nicht oder schwach. Und dann haben wir einfach gesagt, geschätzt von diesen zigtausend Produkten, wo man dann in Kategorien vom Statistischen Bundesamt, wo man dann hinterlegt hat, die Daten, haben wir geschätzt, wie viel davon sind, 50%, 10% und 0% obsoleszenzanfällig. Und dann kam bei dieser Schätzung raus ungefähr 107 Milliarden, was pro Kopf und also pro Nase und Bürger in Deutschland pro Monat 110 Euro sind. Das heißt, wir schmeißen es so insofern weg, wie Sie vorhin mit dem Drucker gesagt haben. Wir kaufen einen Drucker, nach 2 Jahren schmeißt man wieder weg. Obwohl derselbe Druck ja 4 oder 6 Jahre laufen könnte. Das heißt, viele von diesen Billigprodukten sind in Wirklichkeit sehr viel teurer als qualitativ hochwertige Produkte, die eigentlich einen teureren Price-Tag drauf haben, Preisschild. Das heißt, wir schmeißen diese 107 Milliarden so weg, dass wir eben lauter schlechte Glühbirnchen kaufen, schlechte Drucker, schlechte Rasierer kaufen. Und das können Sie umrechnen, wie viel schmeiße ich da eigentlich an Geld weg?
Und das sind diese Arbeit.
Und ja, wir haben diese eine Zahl ist in Geld ausgedrückt, 107 Milliarden. Das andere ist der ganze Fleiß dahinter, die Arbeitskraft, was mich fast noch mehr empört. Das dritte ist der Müll, den wir produzieren, dass wir wahrscheinlich jede 10. Müllverbrennungsanlage in Deutschland stilllegen könnten, wenn wir ordentliche Produkte machen würden. Und das vierte ist natürlich der Energieverbrauch, weil jedes Glühbirnchen, jeder Drucker, den ich herstelle, kostet ja Energie. Also wenn wir vernünftig produzieren würden, dann hätte jeder von uns unsere Einschätzung nach 3 Wochen mehr Jahresurlaub. 3 Wochen statt 6 Wochen, 9 Wochen Jahresurlaub in Deutschland. Und wir hätten nicht ein Gut weniger. Das ist für mich halt der Inbegriff von unnötiger Arbeit. 3 Wochen Lebensarbeitszeit im Schnitt opfert jeder der Beschäftigten in Deutschland für diesen Unsinn. Mhm.
Ich glaube, die Zahl ist nicht bekannt. Wenn sie es in Arbeit und bei Geld ist so abstrakt 106 Milliarden, aber 3 Wochen Urlaub, das kann man sich vorstellen, die können wir noch oben drauf packen.
Können wir fragen, wollen Sie gern mehr 3 Wochen mehr Jahresurlaub? Das wird, glaube ich, ohne ein Produkt weniger und ohne Gehaltseinschränkungen. Weil wie gesagt, statt 2 Glühbirnchen im Monat kaufe ich nur noch 1 oder statt 2 Drucker alle 4 Jahre kaufe ich nur noch 1 alle 4 Jahre. Also am Geld ändert sich überhaupt nichts an der Zahl der Drucke, die ich habe, an der Zahl der Lumenlichtleistung im Haus, ändert sich überhaupt nichts.
Ja, also wir haben da dass wir auf etwas verzichten müssten, weil der neue Drucker ist ja nicht besser als der alte und die neue Glühbirne leuchtet auch nicht heller als die alte, sondern das ist ja der Witz. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Werber wäre, ja, ich mache mich jetzt mal zum Werber, dann würde ich es über diesen Hebel. Wollen Sie 3 Wochen mehr Urlaub haben und bekommen dasselbe Gehalt, dann hören Sie auf, Produkte zu kaufen, die früher kaputt gehen.
Genau.
Das ist ein perfekter Markt. Jetzt kommt die Frage, was sind das für Produkte?
Naja, es sind eben relativ stark diese technischen Produkte, die wir vorhin schon genannt haben. Also vor allem Elektroprodukte, vom elektrischen Zahnbürstchen bis zur Waschmaschine, Kühlschrank. Mhm. Das sagte sogar die neue UBA-Studie vom März 2016, dass die Produktlebenszeit eigentlich in allen Kategorien gesunken ist über 8 Jahre. Also die bestätigen eigentlich die Aussagen von Stefan Schritte und mir.
Das ist aber kein Zufall dann, oder? Weil das die Industrie bestreitet. Das kann ja kein
Industrie
Zufall
sein. Industrie bestreitet. Also lesen Sie die Studie, die Statistiken von den wenigen Produkten und das sind nur 8 Jahre. Das ist ja ein Hohn. Ja, man hat ja gar keine Zahlen von 1970. Wie lange war denn die Waschmaschine 1970? Wie viele Waschgänge hat die denn gehabt, die Zahlen? Also damit müssen wir eigentlich vergleichen. Und da behaupte ich, ist der Abfall noch viel, viel dramatischer. Also die UBA-Studie bestätigt eigentlich diesen Trend, aber der Ansatz von dieser UBA-Studie ist meiner Meinung nach ganz schlecht. Und die Leute, die sie geschrieben haben, die haben wahrscheinlich, als sie den Studienauftrag gekriegt haben, zum ersten Mal das Wort gehört, geplante wie. Also die Studie ist meiner Meinung nach ziemlich schwach, denkerisch. Das geht nur so um so ein paar empirische Daten. Die denken überhaupt nicht dieses System durch, was dahinter steckt. Mhm. Aber trotzdem bestätigen sie empirisch die Zahlen, dass die dass die Haltbarkeit runtergeht. Und so können wir eben sagen, wie gesagt, jeder Bürger 3 Wochen mehr Jahresurlaub ohne 1 Cent weniger Gehalt.
Und ohne Einschränkungen letztendlich, weil ihm fehlt dann nichts, sondern im Gegenteil, kann sich viele Dinge tatsächlich ersparen, weil Sie gerade von Tests gesprochen haben, also ganz wichtige Zeitschrift in Deutschland ist ja Stiftung Warentest, die testen natürlich immer, ist ja völlig klar, mir ist dann auch klar geworden, die testen die aktuellen Geräte, aber sie testen nicht, also wer da unter den Geräten, der am wenigsten schlechte ist, sie können keine Langzeitgeschichten machen, das gibt es manchmal bei Fahrzeugen, wo sie dann 100.000 Kilometer fahren, aber so jetzt Alltagselektronik, wo man ja auch sieht in der Zahl hier bei Ihnen von 1964 bis, glaube ich, 2012 ist 526% Steigerung an Umsatz, was da gemacht wurde. Wird mehr Geld dafür ausgegeben, während bei Lebensmitteln geben die Leute nicht so viel mehr aus für Lebensmittel als in den 60er Jahren, weil die einfach nicht so stark verfällt. Aber zurück zu den Tests. Also man müsste, wie Sie es gerade angesprochen haben, eigentlich sagen, okay, ein Drucker heute, wie war vor 10 Jahren und eine Waschmaschine heute, wie war die vor 30 Jahren? Und wenn man das machen würde, dann würde man feststellen, dass es eben noch viel stärker ist. Warum machen das Testzeitschriften nicht? Das muss ich doch auch aufgehen.
Also ein klein bisschen macht Stiftung Warentest. Ich glaube für 2 Produktkategorien, das waren Waschmaschinen und noch ein zweites. Und da kamen die zum Ergebnis, die letzten 10 Jahre keine Verschlechterung. Halte ich für möglich. Mhm. Ich rede auch noch nicht mal von den letzten 10 Jahren. Ich rede wirklich mit Vance Packard von 1960 bis heute. Da gibt es keine Zahlen. Und Stiftung Warentest habe ich den Menschen gehört, der das vorgestellt hat. Das war bei einer Tagung in Karlsruhe, glaube ich. Da hat eine Studentin gefragt, ja, testen Sie denn das mit diesen Druckern, dass diese Chips eingebaut sind, die anzeigen, ich habe kein Papier mehr oder keine Tinte mehr und dann kann man Chip neu programmieren. Ich sage, nee, sowas testen wir nicht, so auf so Gerüchte gehen wir nicht ein. Da war so ein bisschen, kam so ein bisschen Buh von Studenten, wieso testet ihr das nicht? Ja, also diesen konkreten Hinweisen, die aus von vielen Repair-Cafés kommen, dass diese Elkos, ich bin kein Techniker, ja. Diese Akkus, dass die schlecht platziert sind, aus Technikersicht, dass die vorzeitig kaputt gehen. Und haben gesagt, nee, auf so Gerüchte reagieren wir nicht.
Verschwörungstheorie.
Da war mal.
Ich sage mal Ermittlungshypothese.
Also er hat gesagt, nö, auf so Gerüchte reagieren wir nicht. Also Stiftung Warentest ist da sehr eigentlich windelweich in den Aussagen. Ja, gibt schon, aber da wiederum nicht. Und das, was wir getestet haben, können wir es nicht so feststellen. Über die letzten 40 Jahre gibt es eh keine Zahlen. Also Stiftung Warentest testet diese Langlebigkeit kaum. Ich habe mal bei Zahnbürsteln nachgeschaut, wo es ja wichtig ist, wie viele Ladezyklen die haben. Und da war dann bei Stiftung Warentest, so, soweit ich mich erinnere, so, dass die eben standardmäßig immer aufgeladen werden. Ich unterstelle unter Optimalbedingungen, aber die meisten Haushalte laden ja nicht die Zahnbürstel optimal auf, sodass es 500 Ladezyklen pro Akku gibt, sondern es gibt Tiefenentladung und zu frühe Entladung oder und so weiter, sodass die meisten Ladezyklen nicht die volle Lebensdauer von den Akkus erreichen. Also mich hat diese Lebensdauer von diesen Elektrozahnbürsteln bei Test jetzt persönlich nicht so ganz überzeugt.
Ich bin in Ihrem Buch auf eine Zahl gestoßen, dass der Mensch pro Tag 3000 Werbebotschaften konsumiert. Ist das nicht ein bisschen hoch?
Ich habe sie nicht gezählt. Ja. Das sind Marketingleute, aber 3000 Werbebotschaften pro Tag in Deutschland gilt als die Untergrenze. Andere sagen, es sind 13.000 pro Tag. Und dann gibt es jetzt Handelsblatt, Wirtschaftswoche, sagen, ja, gibt Schätzungen 3.000, 5.000, 8.000, 13.000. Mhm. Deswegen habe ich in dem neuesten Buch, Werbung, nein, danke, eben diesen Range genannt von 3.000 bis 13.000. Also ich habe nicht gezählt bis jetzt. Mhm.
Wollen Sie, dass Werbung abgeschafft wird komplett oder sehr stark eingeschränkt? Das gibt es ja, also ich nenne mal Stichwort Sao Paulo. Wollen die das?
Also Werbung fände ich, je weniger, ich rede nur von kommerzieller Werbung zu Profitzwecken. Ich rede jetzt nicht für Greenpeace oder für die CDU oder für wen auch immer oder kulturelle Violinkonzerte, sondern ich rede ausschließlich von kommerzieller Werbung für Profitzwecke, also wo es nur um Verkaufen geht. Und da glaube ich, dass wir 90% der Werbung ohne jegliche Probleme einstellen könnten. Dann hätten wir übrigens eine Woche mehr Jahresurlaub, jeder von uns. Denn die Werbeleute, die machen ja kein Produkt, die machen ja flotte Sprüche und bunte Bilder, ja, weil die 80% der Bundesbürger sind stark genervt von Werbung, sind nicht fasziniert. Also die meisten würden sagen, das ist für mich eigentlich ein Wohlfahrtsgewinn, ja. Ja. Wenn die Werbung um 90% eingeschränkt würde. Also zum einen wäre es ein Vorteil und jeder von uns hätte eine Woche mehr Jahresurlaub, ohne ein Produkt weniger. Deswegen gehe ich davon aus, man könnte locker 90% aller Werbung einschränken, dann würde es uns besser gehen. Da gibt es verschiedene Wege dahin. São Paulo hat der Bürgermeister 2007 alle Werbeplakate verboten. Das sind nur noch so kleine, hier Bäcker, Metzger, Schuster. Die Paulistas sind begeistert, funktioniert. Und die Werbeindustrie würde sagen, da bricht alles zusammen, die Leute sind desinformiert. Stimmt überhaupt nicht. Das sind also alles Unwahrheiten, die verbreitet werden vom ZAW. ZAW an anderer Stelle, der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V., der verfälscht auch aktiv eine wissenschaftliche Studie und behauptet, dass ein Kinderwerbeverbot in Quebec nicht dazu führt, dass die Kinder weniger schlechtes Essen essen. Wenn sie in die Studie reinschauen, steht da eigentlich genau das Gegenteil drin. Also ZAW lügt an dieser Stelle, verfälscht eine wissenschaftliche Studie. Also es gibt Beispiele, dass sie eben ganze Städte werbefrei machen, wie der Bürgermeister von São Paulo, oder dass sie wie in Quebec ein Kinderwerbeverbot einführen, was ich persönlich sehr sinnvoll finde. Tabakwerbeverbote haben wir ohnehin schon sehr, sehr stark. Die Frage ist, wollen wir wirklich Alkohol so stark beworben haben, wie wir es heute in Deutschland haben? Mhm. Eine Droge, wo wir sagen, hey Jungs und Mädels, macht Binge-Drinking, das ist voll cool, und diese super flotten Sprüche und bunten Bilder dazu. Also wollen wir das wirklich? Ich würde mal eher andersrum fragen. 25% der Bundesbürger wären für ein totales Werbeverbot in Deutschland. Finde ich beachtlich, weil wir ständig eingetrichtert kriegen, wir brauchen Werbung, was überhaupt nicht stimmt. Also Werbung verfälscht im Prinzip vollkommen unser Kaufverhalten, ist meiner Meinung nach ein Schadenstifter in der Marktwirtschaft, ist Sand ins Getriebe einer Marktwirtschaft, weil es einen Nebel bildet und bei Nebenkriegsschauplätzen uns Kunden ablenkt von den eigentlichen Kaufentscheidungen. Also ich finde das sogar unter Marktwirtschaftsgesichtspunkten, finde ich Werbung völlig falsch. Mit einem Wort, je weniger Werbung, umso besser. Je teurer die Werbung, umso besser. Und noch eins, wir haben ja in Deutschland den deutschen Werberat, der sagt, ja, wir kümmern uns darum, dass das ethisch einwandfrei ist. Den müsste man sofort abschaffen wegen Befangenheit. Der deutsche Werberat ist in meinen Augen eine reine Lobbyveranstaltung. Schauen Sie mal nach, wer dort drin sitzt, wer dahinter steckt. Dahinter steckt der ZAW, der Deutsche Werbelobbyverband. Das ist eine reine Farce, dass man uns Bürgern vormacht, oh, in Deutschland ist alles geregelt, Werbung ist clean und sauber, jeder kann sich beschweren. Das ist wie wenn Sie Dr. Haribo zur Aufsicht machen für die Kinderzuckerernährung.
Sie sprechen es an, Herr Kreis. Da werden dann Forschungseinrichtungen unterstützt und werden unterstützt. Die sollen sich zum Thema Zucker irgendwie schlau machen und dort die neuesten Informationen raushauen. Und dahinter steckt dann zum Beispiel Coca-Cola.
Es gibt ja viele Beispiele, dass Studien indirekt finanziert werden, denn wenn jetzt, sagen wir mal, unternehmen wir Coca-Cola, wenn sie sagen, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Coca-Cola doch nicht schädlich ist und Unterschrift Dr. Coca-Cola, dann sagen alle, haha, dann lachen alle. Aber wenn jetzt Cola Geld indirekt über Stiftungsprofessuren an Universitäten fließen lässt.
Um dann den Professor rauszustellen, also der ist unbefangen.
Und dann kommt Professor XY von Kiel oder von der renommierten Universität so und so, kommt zum Ergebnis, Zucker ist gar nicht so relevant für Diabetes und die Leute sollen weniger Fernsehen gucken und mehr Sport machen. Das ist nicht falsch, mehr Sport machen und weniger Fernsehen gucken. Und das ablenkt von dem Zucker, dann ist das einfach gekauft, diese Studie, lenkt ab. Und Coca-Cola, indirekt gibt es ja Beispiele dafür, wie die versuchen, diese Studien eben so zu manipulieren, dass man eben von dem eigentlichen Thema wegbringt, um zum Beispiel Zuckersteuer oder Softdrinksteuer sowas zu verhindern.
Das ist die klassische Kommunikationsstrategie. Einfach weg davon, das kriegen wir nicht kommuniziert, heißt es dann immer, lass uns auf was anderes kommen. Ich wusste es schon trotzdem vielleicht auch hier für die Zuschauer, dass eben auch große Gelder aus dem Pentagon an Universitäten fließen, um dort Sprengstoffe noch explosiver zu machen. Das ist ja auch...
Da habe ich mich nicht mit beschäftigt.
Kommt im Buch aber drin auch vor. Das ist ja.
Habe ich nur ganz am Rande erwähnt. Das ging mal durch die Zeitungen vor 2-3 Jahren, dass zum Beispiel LMU München direkt Pentagon-Aufträge bekommen hat. Und
10 Millionen Dollar.
Es ging um 10 Millionen Dollar. Das wurde in den normalen Medien aufgegriffen und gesagt, 10 Millionen Dollar Pentagon für Universitäten.
Sowas finden Sie gut?
Finde ich nicht gut.
Mhm. Ich möchte auch, da sind wir natürlich in der Politik, auf das kommen, was Sie auch kurz anschreiben, nämlich der sogenannte Drehtüreffekt, dass Menschen aus der Politik dann wechseln zur Industrie. Das hat ja auch damit zu tun, befangen sind. Ich habe in dem Buch etwas gelesen, was ich ganz toll finde. Wir sind hier bei dem Thema Lobbyisten, eine Bannmeile für Lobbyisten, was den Deutschen Bundestag angeht. Wir sind hier im Regierungsviertel. Glauben Sie, dass Sie sich damit Freunde machen und wenn ja, wo?
Ich glaube, man macht sich damit sehr viele Freunde bei ca. 79 Millionen Bundesbürgern. Mhm. Also bei den normalen Bürgern, glaube ich, macht man sich sehr wohl Freunde, aber nicht bei den großen Geldgebern. Wir haben im Bundestag ja über 1000 Lobbyisten. Jetzt wurde ihnen ja teilweise die Zugangsberechtigung entzogen, die automatische. Also mein Stand ist, dass etwa 1000 Lobbyisten im Bundestag sitzen und an unseren Gesetzen mitschreiben, Gesetzentwürfe mitentwerfen.
Ja, ja. Sich einbringen.
Sich einbringen.
Bei Ihnen klingt das immer so voreingenommen. Sie bringen sich ein.
Also das finde ich einen Riesenfehler, ganz fatal. Ein Beispiel dazu, wie das, dieses Sich-Einbringen sich auswirkt, ist die STIKO, die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut zu Berlin. Diese STIKO, da sitzen momentan etwa 17 Mitglieder drinnen, die mehrheitlich von der Pharmaindustrie finanziert werden. Und diese, können Sie sogar bei Wikipedia nachlesen, diese STIKO gibt die Impfempfehlungen für Deutschland. Das heißt, die gibt die Empfehlungen, was von den Kassen ersetzt wird an Impfungen. Also wir geben zum Beispiel vor, eine sechsfache Impfung, fünffache Impfung, sechsfache Impfung für unsere neugeborenen Säuglinge. Und in diesen sechsfachen Impfungen sind ein oder zwei Wirkstoffe drin, die ein normaler Elternteil seinem Kind niemals impfen würde. Das hat mir ein früheres Mitglied der STIKO erzählt, der Klinikleiter von Freiburg. Wir waren in einer Podiumsdiskussion, der war früher in der STIKO. Habe ich ihn gefragt, wieso ist denn dieses sechste Medikament da drinnen? Das ist doch ganz irrelevant, sage ich. Ja, es ist ganz irrelevant, es ist nicht gut für Kinder. Es bringt gar nichts, ja, um dieses sechste Medikament abzusetzen. Also diese STIKO ist in meiner Meinung nach eine ganz unglückliche Veranstaltung. Ich war im Bundestag eingeladen im November 2015 als Experte, ging es um wissenschaftliche Verantwortung. Und da habe ich gesagt, man müsste die STIKO hier und heute wegen Befangenheit schließen. Das ist nochmal wie wenn Dr. Haribo eine Empfehlung gäbe zur Kinderernährung für 2- bis 4-Jährige, Zuckerempfehlung. Mhm. Das ist ein absolutes Unding. Und nach diesem Prinzip funktioniert auch die Lobbygesetzgebung im Bundestag. Da sitzen also Pharma-Spezialisten im Bundestag, die dann die Gesetze so vorbereiten, dass dann entsprechend auch die Gesetzgebung ist, dass es nicht zum Wohl und zur Gesundheit der Bürger ist, sondern zum Wohl der Umsätze und Gewinne der großen Konzerne. Und wenn Sie die Lobbyisten, die im Bundestag sitzen, anschauen, das ist eben nicht Greenpeace und nicht NABU und nicht ProBahn und Attac, sondern es sind die ganzen Großkonzerne vertreten und deswegen sage ich pauschal, kein Lobbyist im Bundestag. 500 Meter Bannmeile um den Bundestag, die dürfen ihn nicht betreten. Oder für jeden Industrielobbyisten einen Umwelt- oder einen NGO-Lobbyisten mit rein. Aber am besten wäre gar keine Lobbyisten. Also es ist ja ein Unding, dass in die Gesetzgebung bereits die Kapitalinteressen, die Gewinninteressen einfließen. Das nennt man dann Einbringen, das ist aber absolut verharmlos. Das ist wirklich ein Betrug am Wähler. Mhm.
Aber da sind ja der Finanzsektor ist da ja besonders gut, der auch die Gesetze schreibt, wie man dafür sorgen kann, dass der Staat nicht in Schieflage kommt. Dabei ist er in Schieflage durch die Banken. Das ist ja heute Standard, wenn man sich mal anschaut, auch im Kanzleramt, im Weißen Haus sowieso, ist ja die Chefetage von Goldman Sachs und BlackRock umstellt. Das ist ja so. Das hat mit Transparenz nichts zu tun. Glauben Sie noch an dieses Parteiensystem dann oder gehört das auch auf den Prüfstand? Ach, mal transparent gestaltet, direkt demokratisch gestaltet oder sagen, nee, ist super.
Ach, Parteiensystem, wenn ich jetzt mir große Teile der Welt anschaue, China, Südamerika, Afrika, Arabien, Russland, würde ich sagen, geht es uns sehr, sehr gut, ja. Politisch, ökonomisch, auch von den Freiheitsrechten, die wir haben. Also wir haben viel zu verlieren. Und wir können wählen und haben verschiedene Parteien, die sich da auch jetzt differenziert haben. Die letzten 10 Jahre haben wir plötzlich neue Parteien drin sitzen, die es vorher gar nicht gab. Also ich finde unsere Demokratie schon sehr erhaltenswert und dass sie schon so einigermaßen funktioniert bei allen Schwachstellen.
Aber sind wir nicht in postdemokratischen Zeiten? Weil Sie sehen ja, nehmen wir mal an TTIP, das wollten die Leute nicht, ja. Trotzdem versuchte man das mit allen Mitteln durchzudrücken. Man hat die Bevölkerung ja nicht gefragt. Das könnte man ja machen. Also da findet ja keine, ich glaube, da findet Marktforschung statt. Und wenn man dann sieht, dass die Leute so dagegen ist, sagt man auf gar keinen Fall direkt abstimmen lassen, weil das finden dann Lobbyisten nicht gut. Also das ist die Frage, weil wir sehen es, die Leute wollen auch keine NATO-Osterweiterung. Also fragt man sie gar nicht, man macht es einfach.
Also da liegt sicher manches im Argen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein so total Gegner von unseren Parteien und politischen
System. Die Idee dahinter ist gut, finde ich auch gut. Nur die Frage ist, ob das nicht auch eine Schieflage bekommen hat.
Das ist, glaube ich, schlechter als damals, als ich Kind war.
Ja.
Das halte ich für gut möglich. Und wir haben ja auch keine Direktdemokratie. Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, der will für die 299 Wahlkreise in Deutschland den Erstkandidaten über Direktdemokratie bestellen und nicht über die Parteien. Das finde ich eigentlich eine gute Idee.
Mit wem haben Sie da gesprochen?
Jeder Wahlkreis, der heißt Helmut Krause in Puchheim.
Okay.
In einem Nachbarort von uns. Fand ich als Idee ganz interessant, dass man da also Direktdemokraten aufstellt und dass der Wahlkreis auch so einen Direktdemokraten, einen direkt gewählten Mandanten in den Bundestag bringen kann.
Die Korruptionsmöglichkeiten beschränken, hilft dabei ja auch, muss man sagen.
Genau, mal schauen, was dabei rauskäme, aber das sind Ansätze, die mehr Direktdemokratie bringen oder auch so ein deutschlandweites Volksbegehren, Volksabstimmung, dass man sowas möglich macht wie in der Schweiz, fände ich auch gut, dass man da so mehr basisdemokratische Sachen einbringt. Und TTIP war ich jetzt kein großer Anhänger davon.
Noch auch nie. Nicht.
Und finde es nicht gut, dass das entgegen großen Teilen der Bevölkerung durchgezogen wird.
Ich möchte nochmal auf den Kern dieses Buches kommen, geplanter Verschleiß, also Produkte, die vorsätzlich so hergestellt werden, dass sie kaputt gehen, ohne dass wir das groß bemerken, weil wir uns eh dauernd so viel anschaffen, dass es die Wahrnehmungsschwelle eben unterläuft. In Ihrem Buch bin ich auf Krzmanski gestoßen, den ich ja noch interviewt habe, der ist ja leider inzwischen schon tot. Der hat ja auch geschrieben in einem seiner zahlreichen Bücher, dass also Milliardäre im großen Teil, große Teile der Welt beherrschen und eben auch die Industrie beherrschen. Also wir haben ja heute in Amerika gibt es glaube ich noch 6 Großkonzerne, die eben auch die großen Medien herausgeben, aber die haben eben auch Rüstung, Pharma und Chemie und da ist klar, dass sich in deren Medien nichts Kritisches zu ihren eigenen Produkten liefert. So ist das, kann das, dass die Zeitung, die Medien können defizitär sein, wie Werbung erstmal defizitär ist, aber es wird später auf das Produkt draufgeschlagen, so kommt das Geld wieder rein. Das haben ja auch viele nicht verstanden, dass wir alle Werbung bezahlen müssen, weil das wird dann in den Preis eingerechnet. Auch wenn ich die Werbung nicht geguckt habe, das Produkt ist teurer, weil irgendwo dafür beworben wird. Da sind wir bei den Medien. Wie viele Medien haben über diese Obsoleszenz berichtet, prangern die an und sagen, was soll denn das? Gibt's da, ist das da offen? Gibt es da einen Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung, ruft sie das ZDF an oder Arte sagt, da machen wir mal was dazu. Ist ja unerhört.
Also zu geplanter Verschleiß gab es schon ein paar Presseanfragen. Zum Beispiel war es ganz, ganz lustig, kamen mehrere Anfragen zu den T-Shirts, die so im Nabelbereich so kleine Löcher haben. Haben verschiedene Zeitungen oder Fernsehsender angerufen, kamen die auf mich, haben gesagt, an was liegt es, dass diese Löchlein kommen. Da gab es auch ein paar Sendungen dazu. Also geplanter Verschleiß wird durchaus aufgegriffen von einigen Medien. Mhm. Was Sie vorhin gesagt haben, Krzmanski und dass die Medien in der Hand von sehr wenigen Leuten sind, das sagt der Joseph Stiglitz. Ja,
klar.
Joseph Stiglitz, der ist Nobelpreisträger der Ökonomie, US-Amerikaner, und der spricht von den Medienmogulen, die Medien in der Hand haben und sagt, wir haben in den USA, schreibt er 2012 in seinem Buch, wir haben schon längst keine funktionierende Demokratie mehr, wir haben schon lange nicht mehr One Man, One Vote, sondern One Dollar, One Vote, denn die oberen 1%, und wenn Sie das Buch genau lesen, spricht er nicht von 1%, sondern maximal von 0,1%, sagt, die oberen 1% haben die Industrie im Wesentlichen in der Hand, haben die Medienmogule, haben die Medien in der Hand und dann die Politiker werden über Zuwendungen im Vorwahlkampf schon auf die richtige Spur gebracht, sodass Joseph Stiglitz sagt, Demokratie funktioniert in den USA momentan nicht gut und eben ein starker Teil davon läuft über Medien, dass die eben in Hand von sehr, sehr wenigen, sehr mächtigen Menschen sind.
Und dass man einen US-Präsidenten billiger haben kann als eine Luxusjacht.
Ja, das hat Krzmanski gesagt.
Stimmt. Ja.
Der war ja, glaube ich, überzeugter Marxist bis
zum Ende. Das weiß ich gar nicht. Weiß ich, aber er war einer der ersten Deutschen, der auch da sehr ein Alleinstellungsmerkmal hat, der Elitenforschung betrieben hat. Wo ist das Geld denn eigentlich gelandet? Auch Bücher, wie das früher war, als man noch die Personen kann, da, das ist Herr Siemens, das ist Herr Krupp und was ist da heute? Das sind riesige Aktien. Wem gehört eigentlich das Geld? Das ist gehatcht, ist alles abstrakt geworden. Aber nochmal auf etwas, wo ich mich köstlich amüsiert habe. Sie haben ja auch mal sich schlau gemacht, wie stark denn der Begriff hier, also geplanter Verschleiß, Obsoleszenz, wenn man den unterbringen möchte und den beschreiben möchte bei Wikipedia, wie stark das bei Wikipedia, ist ja eine neutrale Quelle, also natürlich nicht, aber wie stark das da aufgenommen wird? Wie weit sind Sie da gekommen?
Ja, es hat nicht funktioniert. Wir haben dazu eine Diplomarbeit gemacht, ein Student haben das Experiment gemacht, er soll zu geplanten Verschleiß, zu dem Stichwort geplante Obsoleszenz bei Wikipedia verschiedene Dinge einbringen. Jetzt bin ich der Spezialist dafür, für Deutschland, sogar nach Brüssel eingeladen und habe gesagt, versuchen Sie doch mal die und die und die Teile einzustellen, weil meiner Meinung nach gehört das in so einen Artikel rein, wenn er fundiert sein soll. Und Es kam raus, es funktioniert nicht. Er kam nicht rein bei Wikipedia. Also Sie müssen ja dann so, er war kein Sichter, sondern er wurde dann anonym. Erst wurde gesagt, es hat falsche Quellenlage oder funktioniert nicht oder ist ein Unfug. Jedenfalls Ergebnis war, dass viele Erkenntnisse, von denen ich weiß, dass sie wissenschaftlich stimmen, dass die bis heute nicht in Wikipedia drinstehen, weil man auf vollkommen anonyme Weise die Dinge einfach rausschmeißen kann. Und kein Mensch weiß, wer hat da jetzt eigentlich wen gesichtet, mit welcher Fachkompetenz. Ich wusste, dass die paar Sätze, die wir einstellen wollten, dass die sehr fundiert sind und dass die stimmen. Die finden Sie bis heute nicht bei Wikipedia. Also wir haben es nicht reingebracht.
Können Sie sich das erklären?
Naja, dadurch, dass das alles anonym ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt vermögender Mensch wäre oder angeblich Greenpeace-Magazin hat mal berichtet, BASF hat einen eigenen PR-Menschen, der bei Wikipedia täglich screent, was steht drinnen, also laut Greenpeace-Magazin, und alles Unliebsame immer rausnimmt. Also wenn ich jetzt Industrie-Eigentümer wäre, dann würde ich sagen, wo gibt es so Sichter? Wie kann man die vielleicht was zukommen lassen und sagt, nehmt mal die Dinge raus, die wir da nicht drin haben wollen. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Es gab so Skandale, als diese Ölplattform da im Golf von Amerika hochgegangen ist, das British Petrol, das systematisch Wikipedia verfälscht hat. Es gibt ja ab und zu so Beispiele, wo es nachgewiesen ist. Also dadurch, dass das alles anonym ist, ist es im Prinzip ein Skandal, kann man auf Wikipedia nicht vertrauen. Wikipedia darf als wissenschaftliche Quelle bei uns als Hochschule nicht zitiert werden. Beim Brockhaus, da stand noch drin, dass es Herausgeber so und so, Herde oder wer auch immer den rausgegeben hat, da haben sie einen Namen. Bei Wikipedia ist das alles anonym, das ist alles nicht wissenschaftlich haltbar. Überall, wo Interessen reinkommen, ökonomische Interessen, Politinteressen, Militärinteressen, vertraue ich Wikipedia nicht, weil es ist alles anonym. Und auch an der Hochschule ist Richtlinie, Wikipedia ist keine wissenschaftliche Quelle, die bei Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten zitiert werden darf. Dieses Anonymitätsprinzip ermöglicht ja Korruption auf allen Ebenen.
Ich rate Ihnen dazu, sich den Film anzugucken von Kollege Fiedler, Die dunkle Seite der Wikipedia, und jetzt der aktuelle Film Zensur. Da sehen Sie nämlich, dass Wikipedia nur die Spitze des Eisberges ist. Was sind denn eigentlich die Systeme darum? Was machen die da? Dahinter steckt ein System. Es ist auch eine Art von Kartell, die es aber geschafft haben, alle großen Bibliotheken letztendlich zu ersetzen, dass man da nur darauf zugeht. Aber Sie haben es gerade selbst gesagt, bei Ihnen darf es an der Uni nicht zitiert werden, weil es keine Quelle ist. Sehe ich ganz genauso. Zum Schluss des Gesprächs, Sie sehen, die 90 Minuten gehen dann doch relativ fix rum, möchte ich nochmal auf das kommen, was in Ihrem Buch immer wieder angesprochen wird. Das alles hat natürlich mit unserem zinsbasierten Geldsystem zu tun. Sie sind selbst Investmentbanker. Zinsen müssen nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Die Frage ist eben, wer kontrolliert die Zinsen, wer kontrolliert die Schulden, wer ist am Drücker und dient das den Menschen? Und ab wann dient es den Menschen möglicherweise nicht mehr? Hat ja mit Marktsättigung und dem allen zu tun. Wie kommen wir raus aus der Nummer? Wie unterbrechen wir diesen gewollten Verschleiß? Wie unterbrechen wir dieses Geldsystem, was miteinander zu tun hat? Kann der einzelne Mensch, außer dass er das Buch liest, sagen, da müsste man mal was machen, kann er was machen?
Ja, natürlich können wir was machen. Nur am Rande, ich bin jetzt nicht so primär Zinskritiker, sondern das machen verschiedene andere Leute, Gesellleute und andere. Ja. Mir geht es mehr um die Eigentumsstrukturen als solche, Produktionseigentum und Bodeneigentum, dass das auch kumuliert und zu exponentiellem Wachstum führt, was ich nicht gut finde. Ich meine, natürlich können wir verschiedene Dinge machen. Also zum einen gibt es einen Wahlzettel, das hatten wir ja vorhin. Alle 4 Jahre kann man wählen. Aber wir wählen ja, wie Sie vorhin gesagt haben, jedes Mal, wenn wir einen Euroschein an der Kasse ausgeben im Supermarkt oder im Internet, wählen wir auch, welche Produkte wir kaufen. Und da haben wir natürlich schon Auswahlmöglichkeiten, welche Produkte wir nehmen. Also jetzt ökologische Bewegung kann man unterstützen, indem man halt ökologische Landwirtschaftsprodukte kauft oder indem ich zum Beispiel nicht fliege, sondern lieber Bahn fahre oder ein bisschen das Auto vermeide und mehr mit dem Fahrrad fahre. Also natürlich kann jeder Einzelne sehr, sehr viel ändern, subjektiv. Mhm. Und das andere ist, brauchen wir denn so viele Dinge? Also jedenfalls die Leute in meinem Alter in Deutschland haben im Schnitt 10.000 Produkte. Brauchen wir das denn wirklich? Da kann man jetzt sinnieren, wo kann ich auf Unnötiges verzichten? Ja? Brauche ich das denn wirklich? Und wenn man über so Dinge sinniert, dann kann aus dem Herzen und aus den Seelen von den einzelnen Menschen raus ein anderer Umgang mit den Dingen entstehen.
Schlagen Sie vor, auch lokaler zu konsumieren, dass man auch Wege vermeidet, Ressourcenverbrauch vermeidet, den Bauern wieder, Märkte sich zusammenschließt, sagt, Nachbarschaft wieder erstellt. Ist das ein möglicher Weg?
Ja, finde ich schon. Die Weltwirtschaft existiert und sie wird auch nie wieder zurückgehen. Das finde ich auch gut, dass wir eine Weltwirtschaft und einen enormen Austausch haben. Aber es gibt Exzesse, dass wir dann eben hier ein Sprudelwasser trinken in Berlin, das von Italien kommt, von Pellegrino oder von wem. Es gibt so ganz absurde Wege, die manche Produkte zu uns nehmen, wo man sagt, das ist einfach absurd, das können wir anders machen. Da können wir deutlich sinnvoller regionale Sachen nehmen. Oder dieses Sharing, also wirklich aus dem Herzen heraus überlegen, brauche ich das wirklich zum einen? Muss das sein? Muss jeder selber wissen, kann keiner vorschreiben, weder Papst noch Kanzlerin noch Steuerbehörde. Und einfach mit gesundem Menschenverstand, ob man es braucht. Und zum Zweiten dann nachdenken, wenn man es rauskriegt, wo kommt es eigentlich her? Muss es sein, dass es von so weit weg kommt oder unjahreszeitliches Obst? Ja? Eine Birne im Januar gab es halt früher nicht. Ja? Oder eine Tomate im Januar in Berlin gab es früher nicht, dass man mehr jahreszeitlich, also man kann schon sehr viel machen als Individuum.
Also man muss erstmal ein Gefühl entwickeln. Das ist, glaube ich, auch der Sinn dieses Buches, erstmal ein Gefühl zu entwickeln, den Ist-Zustand zu erkennen, als dass er ein gemachter Zustand und kein natürlicher Zustand ist, sondern es ist ein gewählter, daher letztendlich künstlicher Zustand. Wir leben aber in künstlichen Welten, muss man sagen. Eine Stadt ist eine künstliche Welt. Sie werden nicht dafür schaffen, dass jeder Selbstversorger wird. Hat er auch vielleicht gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit oder auch gar nicht die Fähigkeit dazu. Nicht jeder hat einen grünen Daumen. Werden Sie auf dieses Buch angesprochen von Leuten, womit Sie nicht gerechnet hätten? Es gibt klar im Umfeld Leute, die sagen, Sie kenne ich ja schon, Sie trinken morgens ja auch Karo-Kaffee, weiß ich Bescheid. Aber auch Leute, die sagen, die Sie ansprechen, die, wo Sie sagen, wusste ich, da hätte ich nicht gedacht, er ist eher, dachte ich, eher konservativer Mittelstand.
Es gab so ganz E-Mails von Leuten, die ich gar nicht kannte, von irgendwer sagen, ja, finde ich gut, dass sie das aufgegriffen haben. Mhm. Also gerade bei dem Buch gab es eigentlich sehr positive Resonanz. Mhm.
Gibt es Dinge, die Sie sich verkneifen zu kaufen, weil Sie diesem Buch entsprechen wollen und denken, ach, hätte ich das doch erst danach geschrieben?
Weil ich dem Buch
Ja, also fällt es Ihnen schwerer zu konsumieren? Wie stark hat die Werbung Sie im Griff, dass Sie der Wunsch bei Ihnen nicht nur geweckt wird, sondern erzeugt? Und dann wollen Sie das, aber Sie sagen, nein, das ist ein Kampf in Ihnen, der da stattfindet.
Ja, den Kampf kenne ich schon. Das hat jetzt nicht unbedingt mit geplantem Verschleiß zu tun. Ja. Also ich esse ja zum Beispiel ganz gern Chips oder Cola oder Schokolade, ja, und verkneife mir dann eben oft, weil es nicht so gesund ist. Und dann habe ich mir gerade Schokolade verkniffen und sehe so ein riesen Poster von Schokoladestück und dann läuft mir ja unmittelbar das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Ja. Diese Werbung, die wirkt ja einfach ganz unmittelbar, diese Bilder. Da kommt okay. mir ja gar
also
nicht
Sie kommen raus. Nicht dran vorbei, auch Sie sind da nicht resistent.
Nein, keine ja. Chance. Mhm. Sieht man so ein oder riesige Cola, boah, jetzt habe ich ja. eh durch. Ich komme an Werbung nicht vorbei. Man kann sagen, das Positive an Werbung ist, dass man so die eigene Kraft aufruft, sagt, nein, das tust du jetzt nicht, weil es ja. genau das nicht gut ist. Oder trinkst halt nur zweimal die Woche Cola oder halt, dass man sich ein bisschen beherrscht. Ja. Also ich merke, dass es wirkt und dass man halt ringt und kämpft. Und das finde ich aber auch ein Bestandteil vom Leben, dass man so mit den eigenen Schwächen oder Schattenseiten, das ist eine lange, lange Geschichte, dass man mit denen ringt und dass man die versucht, eben im Laufe des Lebens langsam zu überwinden oder ein bisschen stärker zu werden.
Vielleicht können Sie einer sehr jungen Generation, die KenFM ja auch schaut, vielleicht sagen, was ist das Coole an Geräten, die Patina haben? Dieses Gerät hier zum Beispiel ist aus den 50er Jahren und das auch. Also gibt es Dinge, an denen Sie hängen, die sagen, die leben davon, dass sie Geschichte haben, dass sie was ist das Coole daran, dass man nicht jedes Jahr ein neues X hat, sondern sagt, wenn das älter wird, dann kommt plötzlich etwas, was du ganz gar nicht vorher gar nicht spüren kannst. Gibt es da eine Erfahrung? Haben Sie noch Ihr Mofa von früher? Oder Ihr zweites Fahrrad, Ihre erste Frau.
Ja, sagen. Wir hatten gerade Silberhochzeit.
Okay, na also.
So langlebige Beziehungen finde ich genial, wichtig, sehr, sehr schwer.
Auch Beziehung also, zu Technik, also wo man eine Beziehung zu der Technik entwickelt.
Beziehung zu Technik kenne ich jetzt ganz, ja, meine alten CDs von früher, die sind bestimmt, ich habe ein riesiges Klassik-Sortiment, über 200 CDs, aber das sind mittlerweile alle auf dem iPod gelandet und da sind sie gut drauf, aber so diese alte klassische Musik, die finde ich schön, wenn man so eine, oder ich hatte sogar so alte Schallplatten, die können wir aber leider heute nicht mehr abspielen, das geht nicht mehr. Also,
oder alte Bücher.
Natürlich.
Natürlich.
Ja, klar.
Was ist das älteste Produkt, was Sie zu Hause haben, was Sie nicht, von dem Sie sich niemals trennen werden, was Sie versuchen werden, wenn es mal kaputt sein sollte, so oft wie möglich zu reparieren? Und auch wenn es nicht mehr geht, dann bleibt es trotzdem.
Wir haben eine Bibel zu Hause von, ich glaube, 1580, 1590, so ein dicker Band, schwarz eingebunden, so 40, 50, 80 Jahre nach Luther. Ja. Die ist auch schon ziemlich zerflettert. Ja.
Und immer, das ist kein klassischer Gebrauchsartikel.
Nein, und man kann ihn auch schlecht immer aufschlägt, da staubt es immer und die Seiten sind schon angeeckt. Also jetzt gerade, ich bin, gut, ich lese halt wahnsinnig gern, sehr viel, meine Frau auch, oder wir hören viel Musik. Also so Bücher, die alt werden, das ist für mich, ich bin jetzt Akademiker, das finde ich schon klasse, das habe ich noch lieber, als wenn sie neu sind. Ja. Okay. Technische Produkte, ein schönes altes Radl. Gibt es welche, die sind 40, 50 Jahre, habe ich leider keins mehr. Mhm. Würde ich mir sehr wünschen, aber die gehen immer nach 5, 7 Jahren kaputt.
Und das älteste elektronische Gerät, was Sie benutzen?
Wow, ist wahrscheinlich der iPod, der 10 Jahre alt ist.
Haben Sie einen 10 Jahre alten iPod?
Ja, also diesen iPod, nicht Pad, sondern da, wo die Musik drauf ist, die 200 CDs.
Genau.
Der ist, glaube ich, 10 Jahre alt.
Und der hat noch so ein Dial-Rad draußen.
Ja, genau.
Nicht weg.
Der funktioniert
ganz, ganz, ganz wertvoll, ist natürlich ganz stark auch Braun-Design kopiert. Ich hatte den mal und ich habe den leider damals gegen ein neues Gerät getauscht. Warum habe ich das bloß getan? Fantastisches Design, hat Apple nie wieder erreicht. Der Akku ist wahrscheinlich irgendwann abgeraucht, aber ne?
Nee, der steht, ist immer drauf auf der
Elektroanlage. Ja, die dürfen nicht mal
runternehmen. Der lädt sich immer von alleine auf. Der funktioniert super.
Das ist wunderbar. Behalten Sie das Gerät. Herr Professor Christian Kreis, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Die Zeit ging relativ schnell rum. Geplanter Verschleiß, es gibt ihn, auch wenn die Industrie das bestreitet. Natürlich gibt es ihn. Wir wissen jetzt auch, warum. Produkte, die schneller kaputt gehen, müssen durch neue ersetzt werden. Und damit kann man mehr Geld machen, weil Geld verdienen ist das höchste aller angestrebten Ziele, wenn wir in diesem System allgemein bleiben. Das wird ja eh nicht mehr so lange gut gehen. Also Ihre Kinder und vor allem Ihre Enkelkinder werden das auf einem solchen Planeten, wie wir ihn gerade beackern, nicht überleben können. Wir müssen raus aus der Nummer. Wie lange glauben Sie, wird dieser Bewusstseinswandel dauern, bis der wirklich Fahrt aufnimmt?
Uff, das kann lange dauern, ja. Kopernikus ist von der katholischen Kirche erlaubt worden zu lesen, ich glaube 1840 oder 1860, ungefähr 300 Jahre, nachdem er geschrieben hat. Mhm. Also mancher Bewusstseinswandel dauert Jahrhunderte. Ich hoffe, dass es jetzt schneller geht, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Es ist sehr kritisch, wenn man so die Überkapazitäten auf der Welt anschaut, läuft das System in eine sehr kritische Situation rein. Also ich hoffe, dass der jetzige Bewusstseinswandel schneller stattfindet. Aber es ist eine völlig andere Zeit, neue Medien, andere Verbreitungsmöglichkeiten. Also ich hoffe, dass der Bewusstseinswandel jetzt recht schnell kommt.
Das war auch der Ziel dieses Buches, Aufwachprozess.
Ja.
Herr Kreis, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Jepsen.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Professor Christian Kreis. Das Buch steht hier auf dem Tisch, Geplanter Verschleiß. Und ich kann nur sagen, es ist sehr erhellend. Es ist auch amüsant. Man lernt eine Menge und vor allem fängt man an zu gucken, ey, was konsumiere ich eigentlich? Wie konsumiere ich das? Und vor allem, wenn ich mich gerade damit mit den Gedanken befasse, ich müsste mir das jetzt mal zulegen, brauche ich das? Verzichten lernen kann wirklich Spaß machen, asketisch lernen, leben, weil Dinge, die man sich gar nicht erst anschafft, die müssen auch nicht repariert werden. So sieht das aus. Mein Name ist Ken Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.